Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Vortrag. Ich freue mich, dass so viel Interesse da ist zu einem Thema, das allerdings sehr aktuell ist. Christentum, Islam und Judentum. Die Reihenfolge ist jetzt rein alphabetisch, bedeutet zunächst einmal keine Wertung in irgendeiner Hinsicht. Wir wollen versuchen, einfach ein bisschen auszuloten, wo ist etwas Gemeinsames in diesen Religionen. Sie haben ja alle drei eine gemeinsame Wurzel. Wo sind die großen Unterschiede vielleicht auch drinnen? Und wo können wir heute Brücken finden, um über die Schwierigkeiten, die es sicher auch im Zusammenleben dieser Religionen in unserem Jahrhundert und auch im vergangenen Jahrhundert gegeben hat, um die zu bewältigen irgendwo. Und von verschiedenen Seiten es zu beleuchten. Als Einstieg möchte ich Sie verweisen auf die Ringparabel von Lessing. Sie kennen die wahrscheinlich in seinem Nathan der Weisen, kommt diese große Ringparabel vor, die eben genau diese Situation zwischen den drei Religionen, Christentum, Islam und Judentum, in ein Bild bringen soll. Die Geschichte geht ganz kurz so: Ein Vater hat einen ganz wertvollen Ring, der den Träger des Rings vor Gott gefällig macht. Und er hat aber drei Söhne, und man muss dazu sagen, dieser Ring ist bereits über Generationen immer weiter und weiter vererbt worden und letztlich an einen Vater, der drei Söhne hat. Und alle drei Söhne sind ihm gleich lieb und gleich wert, und er kann sich nicht entscheiden, wem er diesen Ring übergeben will. Und so lässt er von einem begabten Ringschmied zwei weitere Ringe anfertigen, oder ja, er lässt auf jeden Fall Kopien anfertigen. Und so, dass jeder dieser drei Söhne einen Ring bekommt, noch vor dem Ableben des Vaters. Und nach dem Tod des Vaters kommen aber die Söhne, darf jeder hat einen Ring bekommen. Es ist die Frage offen, wer hat den echten Ring? Sie sind nicht voneinander zu unterscheiden. Und sie geraten natürlich ein bisschen in Streit darüber. Und es wird ihnen aber dann gesagt, ja, der echte Ring wird sich durch seine Wirkung erweisen. Aber der Ring, das wurde vorher schon gesagt, der Ring wirkt nur dann, wenn man fest daran glaubt, dass er wirkt. Wenn man also nicht daran glaubt, dann wirkt er nicht. Er wirkt nicht von selbst. Also man muss eine Beziehung aufbauen dazu, eine ganz innere. Und das ist also die Botschaft von Lessings Ringparabel, ist die, erstens einmal die Frage ist überhaupt noch einer der drei Ringe der echte, oder ist vielleicht der echte schon verloren gegangen? Aber es wird sich die Wirkung zeigen, wenn man fest daran glaubt. Bei dem einen, bei dem anderen oder bei dem dritten der drei. Und so ähnlich ist es eben mit diesen drei Religionen, Christentum, Islam und Judentum. Wobei man auch ganz stark unterscheiden muss, sicher zwischen dem geistigen Kern dieser Religionen, aus denen sie geschaffen sind, und dem, was teilweise durch institutionelle Vertreter, sagen wir es einmal vorsichtig, durch Kirchen, durch Religionsgemeinschaften vertreten wird, als Christentum, als Islam, als Judentum. Sie wissen, dass es überall verschiedenste Richtungen gibt im Christentum, gibt es x christliche Kirchen in Wahrheit. Und im Islam gibt es unüberschaubar viele Strömungen in Wahrheit. Und auch im Judentum gibt es also ein sehr breites Spektrum von also ganz orthodoxen Juden bis sehr freien Juden. Also es gibt viele Berührungsflächen auch zwischen den einzelnen Religionen. Alle drei berufen sich auf Abraham als ihren Erzvater in gewisser Weise. Darum nennt man sie auch die abrahamitischen Religionen. Wobei interessant ist, dass im Islam eben man sich auf die Generationenfolge dann über Ismael auf Abraham bezieht, während es im Judentum auf den Sohn Isaac bezogen wird. Also da ist schon eine gewisse Spaltung drinnen. Aber Abraham gilt also als der Erzvater von allen drei. Was ich nicht vergessen darf zu erwähnen, ist, dass es auch die Bahá'í-Religion gibt, die sich auch eine abrahamitische Religion nennt, die ist erst im 19. Jahrhundert entstanden, im Bereich des heutigen Irak. ist eine relativ kleine, aber trotzdem weltweit vertretene Gemeinde und ist namentlich also im Irak und im Umfeld dort eine ziemlich stark verfolgte Gemeinschaft, ist aus dem Islam heraus entstanden, aber hat sich die Aufgabe gesetzt, Christentum, Islam, Judentum zu vereinen in einer gewissen Weise. Sind wie gesagt weltweit nicht Massenvertreter, also die größte dieser Religionsgemeinschaften ist das Christentum, gefolgt vom Islam und dann mit großem Abstand vom Judentum, das also vergleichsweise eine viel kleinere Gemeinschaft ist. Was auch im Äußeren vielleicht ein Unterschied ist, sowohl Islam als Christentum haben beide versucht, irgendwie die Welt zu erobern mit ihrem Glauben in gewisser Weise. Also namentlich das Christentum, das ganz besonders, der Islam hat mehr versucht, überhaupt die Welt zu erobern, also die damalige Welt. Also wenn Sie denken, zur Zeit also Mohammeds, innerhalb der nächsten 100 Jahre haben sie ganz Nordafrika erobert, bis nach Spanien hinein, sind bis tief nach Frankreich eingedrungen, haben den Irak besetzt, sind bis an den Indus herangekommen, also das ganze Südafrika und weit in den Osten hinein war plötzlich Gebiet des Islam irgendwo, hat sich also sehr schnell verbreitet und war immenser Kulturträger zu der damaligen Zeit, das muss man auch sehen. Während also Europa mit dem beginnenden Christentum in Europa, wo langsam also die germanischen Völker für das Christentum gewonnen wurden, die namentlich auf intellektuellem, kulturellem Niveau, also weit, weit, weit unter dem standen, was damals im Islam gelebt hat. Also die waren Logiker, das waren logisch denkende Menschen, die eine sehr stark ausgebildete äußere Kultur auch hatten. Und in Europa ist so die Blütezeit der Scholastik, damals auch in Europa sich dieses theologische Denken entwickelt hat, eigentlich erst entstanden in der Auseinandersetzung mit dem Islam, mit den islamischen Denkern. Weil man dann drauf gekommen ist, ja, wir in Europa, wir haben eine ungeheure Glaubensstärke, wir sind mit dem Herzen dabei beim Christentum und Glaube hieß nicht einfach, wir glauben an etwas, wo man nichts Genaues darüber sagen kann, sondern Glaube hieß was ganz anderes. Glaube hieß eine tiefe Überzeugung von der Wahrheit dieser Dinge zu haben, die eben nicht übers Kopfdenken geht, sondern mit dem Herzen etwas zu tun. Und das ist eine Gewissheit, war es. Nicht glauben an etwas, was unsicher wäre oder so. Das heute versteht man das so, naja, das kann man glauben oder nicht glauben. Damals war Glaube eine Herzensüberzeugung und die Grundlage des Ganzen. Das Problem, zum Beispiel gerade in Europa heute, dass das Christentum hat, ist immer mehr, dass diese Herzensgrundlage zurückgeht. Das ist vielleicht noch die Kopfgrundlage da, aber diese feste Überzeugung, wir haben heute nämlich in Europa, im Westen, eigentlich eine ganz andere Religion in Wahrheit. Eine ganz andere Religion. Und ich sage bewusst Religion, und das ist der Materialismus. Das ist nämlich eine Glaubensüberzeugung. Eine feste Glaubensüberzeugung. Nämlich die Glaubensüberzeugung, die den Menschen dann ganz loslöst von der göttlichen Welt, aber vielleicht musste das auch kommen in der Menschheitsgeschichte, dafür den Menschen ganz auf sich stellt. Ganz auf sich stellt. Jetzt stehe ich da von allen guten Geistern verlassen, was tue ich jetzt? Und in gewisser Weise ist nur daraus die Freiheit möglich zu entwickeln. Und was wir heute teilweise im Islam erleben, ist, dass dort natürlich noch sehr viel stärkere, ich sage mal, Gemütskräfte oder Kräfte aus der Mitte da sind oder zumindest religiöse Emotionen da sind, während es bei uns relativ blass und intellektuell geworden ist. Wenn Sie nehmen, gerade Entwicklung der Scholastik, das fällt also so ins 11., 12., Jahrhundert, 13. Jahrhundert, die Blüte der Scholastik, da geht es so hinaus, Thomas von Aquin, es ist eigentlich der Gipfelpunkt, könnte man sagen, der Scholastik, da ist noch da einerseits diese starke Glaubensbasis im Gefühl, andererseits bereits das erwachende Denken, das sich ganz bewusst ist, ich als Mensch denke und ich kann in meinem Denken bis zu einem gewissen Grad das Göttliche erfassen, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Darüber steht die Offenbarung, die ich zur Kenntnis nehmen muss, die in der Heiligen Schrift überliefert ist, aber ich kann bis zu den Grundwahrheiten mit meinem individuellen Denken kommen. Und Herr Thomas von Aquin stand damit in scharfem Gegensatz zu den arabischen Denkern, Averroes zum Beispiel, der gesagt hat, nein, es gibt dieses individuelle Denken gar nicht, sondern in allen Menschen denkt Allah. In allen Menschen denkt Gott selber. Und das individuelle Denken gibt es nicht. Und die mittelalterliche Scholastik musste mit dem Problem ringen, einerseits, wie komme ich an das Göttliche, das weit über den Menschen steht in gewisser Weise, heran, aber mit meinem individuellen Denken. Also das ist das Wichtige, was sich in Europa entwickelt hat oder durch das Christentum überhaupt entwickelt hat, dass der Mensch in sich, als individueller Mensch, aus seinem bewussten Denken, aus seiner bewussten Geistigkeit heraus den Zugang zum Göttlichen finden kann. Wobei in der christlichen Kirche immer sehr vorsichtig damit umgegangen ist auch, denn man muss denken, es entsteht dann sehr schnell die Problematik, dass sich dann der einzelne Mensch als zu göttlich empfindet, so wie er ist, und dass das dann sehr leicht also in sozusagen Blasphemie einmünden könnte. Also etwas, was im Islam zum Beispiel sowieso von Haus aus ausgeschlossen wird. Also der einzelne Mensch hat da nicht diese göttliche Fähigkeit. Daher wird abgelehnt im Islam ganz deutlich, in Christus den Sohn Gottes zu sehen. Christus ist für sie ein ganz hoher Prophet, oder Jesus, wie sie ihn eigentlich nennen. Isa ibn Mariam wird er genannt, also Jesus, der Sohn der Maria. Und es wird ihm eine hohe Stellung zugeordnet, interessanterweise. Also er gilt als Prophet, als ein Prophet, der sogar für die Zukunft eine wesentliche Bedeutung hat, weil auch der Islam kennt also solche Dinge wie das jüngste Gericht und die Erlösung, die am Ende stattfinden wird, und da wird durchaus auch Jesus eine Rolle spielen, neben dem sogenannten Mahdi, der erwartet wird im Islam. Das sind also die beiden Träger, die dann beitragen werden zur Erlösung der Menschheit. Aber ganz wichtig ist zugleich im Islam zu sagen, aber er wurde nicht als Gottes Sohn, kam er auf die Erde. Das ist undenkbar. Das ist undenkbar. Ja, es ist sogar undenkbar, dass er gekreuzigt wurde. Dafür, da haben es vorher irgendein anderer, der so ähnlich ausgeschaut, ans Kreuz geheftet. Auch eine Anschauung, die nicht so wenig verbreitet war, schon zur Zeit kurz nach Christi Tod auf Golgatha, da gab es ja im ganzen Orient eine breite Strömung, die man die Gnosis nennt. Gnosis hat was mit Erkenntnis, mit geistiger Erkenntnis zu tun, und zwar mit noch hellsichtiger Erkenntnis, wenn man so will. Und Sie dürfen nicht denken, das Christentum, so wie es in der ersten Zeit war, das Urchristentum, das war schon annähernd so, wie wir es heute kennen. Es war eigentlich eine ganz unüberschaubare Mischung verschiedenster Strömungen, aus denen sich erst langsam die katholische Lehre, wenn man so will, herauskristallisiert hat, also die rechte Lehre herauskristallisiert hat, und ein viel, viel breiteres Umfeld war, wo noch sehr viele geistige Einsichten drinnen waren. Eben bei den Gnostikern, die Schauungen hatten, die hoch hinaufgingen, die aber alle Schwierigkeiten damit hatten, sich vorzustellen, dieses Göttliche könnte in einem Menschen verkörpert werden, und sich schon gar nicht vorstellen konnten, dieses Göttliche kann am Kreuz sterben, kann überhaupt sterblich sein. Das war also eine Undenkbarkeit. Und die ersten Auseinandersetzungen innerhalb dieser christlich-jüdisch-heidnischen Gemeinschaften, denn so muss man sie eigentlich nennen, das war immer so ganz gemischt, die erste Auseinandersetzung war wirklich die Inkarnation Christi auf Erden als etwas Besonderes herauszuarbeiten. Und die gnostischen Schriften zum Beispiel sind also fast 1:1 alle ausradiert worden. Also es ist so, wie es heute noch funktioniert und immer funktioniert hat in der Geschichte, die Schriften der Gegner werden einmal vernichtet. Das war also das Erste, was passiert ist. Es gab da noch ein paar Überlieferungen von den ersten Kirchenvätern, die berichtet haben, welche scheißigen Dinge diese Gnostiker alle in die Welt gesetzt haben. Und das, die einzige Schrift, die zunächst überlebt hatte, war die sogenannte Pistis Sophia. Das war eine Schrift, die schildert, also wie Christus nach seiner Auferstehung noch 11 Jahre mit den Jüngern gemeinsam verbracht hatte, also nicht mit der Himmelfahrt verschwunden ist, sondern wieder aufgetaucht ist eigentlich. Er hat zwar die Himmelfahrt durchgemacht, kam aber wieder herunter zu seinen Schülern und hat sie belehrt darüber, was er jetzt alles da in diesen himmlischen Welten gesehen hat. Und das ist eine ganz, ganz reiche Schilderung. Also das war zunächst die einzige Schrift, die überlegt hat, bis man dann im 20. Jahrhundert die Schriften von Nag Hammadi zum Beispiel gefunden hat, auf so einen alten Tonkrügen hat man Schriftrollen gefunden, die noch gut erhalten waren, und da waren Dutzende dieser alten gnostischen Schriften noch im Originaltext erhalten, oder zumindest in Abschriften. Dürften vermutlich aus einer frühen Klosterbibliothek, sogar aus einer christlichen, gestammt haben, die das noch aufbewahrt haben. Aber irgendwann hat man es beiseite geschafft und das hat man dann gefunden. Und man sieht daraus, dass also die Berichte von den Kirchenvätern trotzdem sie total gewettert haben, großteils ziemlich genau überliefert haben, was da drinnen steht. Sie haben es halt sehr negativ bewertet. Der Herr war es also für die Christen dann ziemlich tabu, dieses Thema. Und also es war ein Prozess des Ringens, bis sich das herauskristallisiert hat. Und man kann sagen, durchgesetzt hat sich ganz eindeutig die Richtung, das gilt im Grunde sowohl für das Christentum, das gilt für den Islam, gilt auch fürs Judentum, durchgesetzt haben sich überall die Richtungen, die darauf rechnen, dass der Mensch keinen geistigen Einblick selber mehr hat, nicht mehr hellsichtig ist. Das heißt, im Grunde ist alles, was zu stark hellsichtige Bilder hineinbringt in die Geschichte, ist ausgeschieden worden. Mit einem gewissen Recht, weil sich das Erleben der Menschheit einfach geändert hat. Nur wenn man heute in die Welt schaut, namentlich in unserer westlichen Welt, werden sie wahrscheinlich die begabten Hellseher mit die Stecknadel im Heuhaufen suchen können. Ich meine, es fängt schon einiges an wieder, aber es ist jedenfalls nicht das Verbreitete. Also es sind berechnet gerade diese drei abrahamitischen Religionen von Anfang an darauf zu rechnen, mit Menschen, die in einem Zeitalter leben, wo sie selber das Geistige nicht mehr sehen. Und wo aber jetzt in den Schriften drinnen in gewisser Weise bewahrt werden soll, behütet werden soll, was man einmal noch schauen konnte. Von dem man im Christentum gesagt hat, ja, die Apostel haben es noch geschaut und wir haben das Wort des Christus selber, da liegt die geistige Wahrheit drinnen. Aber damit ist jetzt Schluss. Wir wollen nicht, dass hineinkommt etwas von einem, wie soll ich sagen, niederen Hellsehen, wo man vielleicht nur mehr Widersacher mit die dämonische Wesenheiten schaut. Das war zu der Zeit auch großteils schon so, dass die meisten Menschen, die noch solche Einblicke hatten, eher die ganz niedere Welt hatten, wo alle möglichen Widersacher sich auch austoben und wo man nicht mehr das Bewusstsein so stark hatte, dass man das unterscheiden konnte. Also zwischen den guten Kräften und den negativen Kräften, wenn man schon so schaut, also etwa im Islam, die Schilderungen des Paradieses zum Beispiel, wie sie Mohammed gibt, ist im Grunde eine luziferische Schilderung. Das ist die luziferische Welt im Grunde, die geschildert wird. In wunderschönen Bildern und sehr, sehr verführerisch eigentlich. Der Islam hatte aber auch eine wichtige Aufgabe in seiner Region überhaupt, weil dort gerade im Osten, in Asien, das luziferische Element, also dieses verführerische Element, das in ein Es war Geistiges hineinführt, aber in ein Gottes erwideres Geistiges, in dem der Mensch nicht weiterkommen würde, sondern in dem er halt in einen niederen Geistigen schwelgen kann. Und dieses luziferische Element ist im Orient sehr stark. Und der Islam ist eigentlich aufgetreten, um zu verhindern, dass dieses luziferische Element zu stark ins Alltagsleben der Menschen eingreift. Weil hier im Erdenleben ist es die Verführung zum Sinnlichen, zur sinnlichen Ausschweifung, und da braucht es strenge Regeln, eigentlich also strenge moralische Regeln, die eingeführt werden müssen. Und daher haben wir im Islam drinnen ganz strenge Regeln. Der ganze Tagesablauf ist geregelt. Das fängt an mit dem fünfmaligen Gebet am Tag, zu Sonnenaufgang, zu Mittag, zu Sonnenuntergang, nach dem Sonnenuntergang, am Nachmittag noch dazwischen, ganz streng zu bestimmten Zeiten, mit genauer Ausrichtung. Nach Mekka wird gebetet, also eine ganz strenge Regel. Das im Christentum, heute zumindest, finden Sie Ähnliches kaum. Wo haben Sie das, dass ein Christ heute genau zu genauen Zeiten, genaue Stunde, fünfmal am Tag wirklich betet. Und zwar mit voller Überzeugung betet. Weil wenn der Mohammedaner betet, dann macht er das ja aus dem Text des Islam heraus, aus dem Text des Koran heraus. Das sind eigentlich mantrische Texte in Wahrheit. Das sind Texte, die in einem Art Sprechgesang gesungen werden, die wirken sehr stark. Die wirken erziehend, kann man sagen, auf den Menschen. Ist auch in gewisser Weise die Gemeinsamkeit mit dem Judentum, mit dem Alten Testament namentlich. Wenn Sie schauen sich das Alte Testament an, dann finden Sie auch unheimlich viele, viele Verhaltensregeln, wie man sich im täglichen Leben zu verhalten hat. Die Zehn Gebote sind ja nur die Spitze des Eisberges. Aber es gibt also eine ganz genaue Abfolge von Dingen, was man tun darf und was man nicht tun soll und so weiter. Und das sollte den Menschen Festigkeit geben, moralische Festigkeit. Denn wenn Sie noch etwas weiter zurückgehen in der Zeit, als die Menschen noch in einer Mehrheit hellsichtig etwas erlebt haben, dann haben sie erlebt, wenn sie etwas Falsches getan haben, haben sie entsprechende geistige Wesenheiten erlebt, die sie, gejagt haben. Bei den Griechen findet man noch, das sind die Erinnerungen, die den Menschen jagen. Wenn man zum Beispiel jemanden ermordet hat, dann kommen diese Erinnerungen und verfolgen einen im Grunde Tag und Nacht. Und das haben die Menschen wirklich erlebt. Sie müssen sich denken, in der Nacht, wenn sie geschlafen haben, haben sie Träume gehabt, Albträume, in denen sie diese Bilder sie verfolgt haben. Diese Bilder sind bis in den Wachzustand hineingekommen. Das ging so weit, dass die Menschen sich dann selber dem Gericht überantwortet haben, um die Todesstrafe zu erleiden, damit sie endlich diese Bilder los sind. Weil sie mit diesen fürchterlichen Erlebnissen nicht leben können. Aber das ist immer mehr zurückgegangen, und was gibt den Menschen jetzt den Maßstab? Was ist richtig, was ist falsch? Was leitet sie? Und dadurch kann man Regeln, die man lernen muss, die man üben muss, den ganzen Tag üben muss im Grunde. Das ist also im Judentum ganz stark gewesen, das ist im Islam ganz stark. Eigentlich am schwächsten ausgeprägt im Christentum. Und letztlich hat das eine Rolle gespielt, auch in der Entwicklung dessen, was wir heute als Stimme des Gewissens haben. In Griechenland war es mehr dann die griechische Philosophie, die dazu geführt hat, das Erwachen des Denkens, das Nachdenken darüber, was ist recht, was ist richtig im Leben. Wenn Sie denken, also der Sokrates, ganz starker Moralphilosoph, da geht es immer darum, den Denken zu erregen, was ist richtig, was ist falsch und so weiter. Dann erwacht langsam, ich erkenne aus mir selbst, was richtig und falsch. Vorher hat man es nicht aus sich selbst erkannt, sondern man hat es erkannt, wenn man von den Furien gejagt wird, von den Erinnerungen, dann habe ich was falsch gemacht. Das war aber nicht eine Erwägung des einzelnen Menschen, sondern einfach ein geistiges Erlebnis, das einen überfallen, überrollt hat. Das hat den Menschen die Orientierungshilfe gegeben. Und nur die Priester, die Die Eingeweihten, die konnten es etwas klarer und bewusster fassen, aber die einzelnen Menschen noch nicht. Und eben diese Priester, diese Eingeweihten haben das Ganze jetzt in eine Gedankensprache übersetzt. In eine Sprache, die mit dem Denken zu erfassen ist, die an der sogar das Denken geschult wird. Ganz stark ist das im Hebräischen der Fall. Hebräisch ist eine sehr interessante Sprache, weil sie eigentlich geboren ist noch aus dem hellsichtigen Erleben, das heißt aus dem Bilderleben heraus. Also die Bilder, die hinter der hebräischen Sprache stecken, sind mindestens so intensiv und so klar aus dem hellsichtigen Erleben geschaffen wie etwa das Sanskrit bei den Indern. Das ist auch also so eine Sprache, die noch ganz aus dem unmittelbaren Erleben kommt, die nicht also aus dem Verstand geboren ist. Aber bei Liberation ist es interessant, es wird dieses Bilderlebnis jetzt ganz in eine Verstandessprache gegossen, sodass man es mit dem Verstand fassen kann und unbewusst aber eigentlich immer trotzdem mit den Lauten, mit den Worten der hebräischen Sprache so im Untergrund die Bilder mitbekommt. Und dadurch also auch den geistigen Hintergrund irgendwo fühlt, sage ich mal. Fühlt als Untergrund zu dem, was als Verstand da ist. Das ist im Lateinischen zum Beispiel absolut nicht der Fall. Also wenn Sie sich hernehmen, die Sprache der christlichen Theologie, das ist das Latein. Im Latein, das ist wirklich reine, abstrakte Verstandessprache. Da ist das Bild komplett weg. Das heißt, man beginnt jetzt über Dinge zu sprechen, wo kein Erleben mehr dahinter ist. Und besonders beginnt das dann stark zu werden, dass kein Erleben mehr dahinter ist, nach der Zeit der Scholastik, also beginnende Neuzeit hinein. Wenn Sie sich die Theologieentwicklung dann anschauen, hat man immer mehr den Eindruck, hier wird hochintelligent gesprochen und abgewogen über religiöse Fragen, aber man hat das Gefühl, die Leute haben keine Ahnung, über was sie eigentlich reden. Sie reden darüber, wie das mit der Auferstehung sein wird oder wann das sein wird und warum das sein wird, aber was Auferstehung ist, wird im Grunde gar nicht einmal thematisiert. Das ist nicht zu fassen, in Wahrheit. Über das Leben nach dem Tod, ja, es gibt sowas wie Fegefeuer und dergleichen, das wird festgeschrieben, aber über das Leben nach dem Tod kann die Kirche im Grunde nichts sagen. Offizielle Aussage, ich kann das nachlesen auf der Vatikan-Webseite, da wird das genau geschildert, also dass man glaubt an die Auferstehung, also an das jüngste Gericht, an die Auferstehung der Toten, man glaubt an das Fegefeuer, das ist alles katholische Lehre, aber wie sich das im Detail abspielen wird, wissen wir nicht. Wird ganz dezidiert zugegeben sozusagen, wissen wir nicht. Also das heißt, über die eigentlichen geistigen Inhalte wissen wir nichts mehr. Das ist halt das Problem, wenn nur mehr die Verstandeshülse dann überbleibt und der eigentliche geistige Inhalt verloren gegangen ist. Und der ist in gewisser Weise im institutionalisierten Christentum am meisten von allen drei Religionen verloren gegangen. Eben weil es am meisten in die reine Abstraktion hineingegangen ist. Im Judentum schwimmt es durch die Sprache noch sehr stark mit, im Islam teilweise auch durch die Sprache, obwohl der Islam also auch eine sehr abstrakte Religion natürlich ist, mit ganz abstrakten Regeln. Die Araber waren eben lange vor den Europäern abstrakte, logische Denker. Das hat mit verschiedenen Gründen zu tun. Erstens einmal, als das Christentum Staatskirche wurde im Römischen Reich, also mit Konstantin, konstantinische Wende. Mit dem Zeitpunkt hat sich eine große Änderung im Christentum ergeben. Plötzlich war es etwas Institutionalisiertes, etwas Staatstragendes. Und ist immer mehr hineingekommen in das als ein Rechtssystem eigentlich zu sein. Nicht nur das ganze römische Recht ist in die Kirche hineingekommen und je weiter die Entwicklung geht, desto mehr können sie verfolgen, die Entscheidungen auf den Konzilien, was ist die rechte Lehre, was ist zu verurteilen, das ist wie eine Gerichtsverhandlung. Das sind Gerichtsverhandlungen eigentlich. Das sind juristische Prozesse, die im Grunde entscheiden darüber, welche Gruppierung im Christentum jetzt die Oberhand gewinnt. Nachdem, es geht immer weniger um die geistigen Inhalte, sondern es wird entschieden, welche Gruppe kommt an die Macht sozusagen, oder behält die Macht. Das sind oft ganz wahrscheinliche Kämpfe. Und die letztlich die Scholastik dann als letzte Blüte davon, lesen Sie die Schriften selbst von Thomas von Aquin, es ist ein Mitgerichtsverhandlung. Die Zeugen werden sozusagen aufgeführt, das sind die Kirchenväter, die werden zitiert und es werden Gegenmeinungen zitiert und zum Schluss wird das Urteil gefällt, was die richtige Meinung ist. Das ist ein ganz stark juristisches Denken. Das liegt in der lateinischen Sprache in drinnen. Und Thomas von Aquin ist ja auch interessant, am Ende seines Lebens, kurz vor seinem Tod, hatte er eine ganz große Schauung. Und hat dann gesagt, alles, was ich bisher geschrieben habe, ist trockenes Stroh. Und kurz danach ist er gestorben, oder man vermutet sogar gestorben worden, also vergiftet worden, könnte auch sein, es gibt so Gerüchte. Wie auch immer, jedenfalls ist was ins Kirchentum dann eingegangen ist, ist die das trockene Stroh sozusagen, weil im 19. Jahrhundert ist dann ganz offiziell, 19. Jahrhundert, das haben wir wieder ein bisschen gebraucht, in der Kirche brauchen alle Prozesse immense Zeit. Muss man sich auch vorstellen, bis Entscheidungen gefallen, gefällt werden, das dauert Jahrhunderte, bis man sich traut, eine Entscheidung zu fällen, weil es gibt natürlich dann das Unfehlbarkeitsdogma zumindest der Kirche. Im 19. Jahrhundert ist dann sogar, 1870 glaube ich, war das das Unfehlbarkeitsdogma des Papstes, wenn er von der Kanzel spricht, eingeführt worden. Aber es ist natürlich schon viel länger vorbereitet. Es liegt eigentlich schon in den ersten Jahrhunderten nach Christus in der Schwebe irgendwo, dass das also dem Bischof von Rom eine ganz besondere Aufgabe dabei zukommt. Aber bis man sich getraut hat, es wirklich festzuschreiben, hat lange gedauert, weil, wenn die Kirche nicht irren kann, kann ich nicht nachher sagen, naja, da ist jetzt ein Fehler unterlaufen. Jetzt müssen wir es ändern. Die Kirche kann eigentlich nichts korrigieren, ohne sich nicht selbst aufzuheben. Weil das hätte dann auch einen Rattenschwanz an Folgen, würde das mit sich ziehen und dann stürzt das ganze Gebäude ein. Dann steht man ohne Gebäude da und müsste sagen, was tun wir jetzt? Ja, vielleicht wieder an die eigentlichen geistigen Wurzeln herankommen. Also, aber dazu müsste man wieder zu einem eigenständigen geistigen Erleben kommen. Das ist also die Kardinalfrage im Grunde bei allen drei dieser großen Religionen, die Frage für die allernächste Zukunft, ob sie wieder zu einem geistigen Erleben ihrer Inhalte kommen oder ob sie fortfahren müssen, nur mit dem intellektuell-theologischen Gerede, sage ich jetzt einmal ganz vorsichtig. Weil dann ist mit Sicherheit mit Schwierigkeiten zu rechnen. Dann ist es eben immer die Frage, wie heute bei den Parteien ja die Überhand. Wer kann sie mehr Rechte herausreißen? Im Grunde. Also so. Und dann geht aber der geistige Inhalt letztlich ganz verloren. Dann wird sich halt vielleicht die Welt aufteilen zwischen Christentum, Islam und Judentum irgendwo, aber ohne geistigen Inhalt dahinter. Dann bleiben nur die äußeren Moralregeln, die binden aber den Menschen. Sie machen ihn nicht frei. Frei würde der Mensch, wenn er jetzt aus eigenem erkennt, ganz bewusst erkennt, was richtig und was falsch ist, aber weder dadurch, dass ihn die Erinnerungen, die Furien hetzen, noch weil er auswendig gelernt hat, welche Regeln es sind, sondern aus eigenem geistigen Erleben. Das, was Rudolf Steiner nennt, die moralische Intuition. Und das ist noch nicht so wirklich verbreitet. Also wir halten uns heute immer in Wahrheit noch sehr gerne an Regeln. Das tut man so, das tut man so. Wenn man ein guter Christ ist, macht man das so. Wenn man ein guter Moslem ist, tut man das so und so weiter. Aber nicht, weil ich es aus eigenem erkenne. Und die wahre Botschaft des Christentums, nämlich des geistigen Christentums, ist aber die,
Christus ist Mensch geworden, und das hat einen ganz besonderen Grund, nämlich, dass das Göttliche im Menschen überhaupt leben kann und erwachen kann. Also wir sind nicht nur etwas von außen, von den göttlichen Mächten gesteuert, sondern es kann in unserem Ich das Göttliche, auf ganz individuelle Weise aufwachen. Das ist vom Kerngedanken der große Unterschied zwischen Christentum und Judentum einerseits und Islam andererseits, die das beide nicht kennen, das gerade beide ablehnen und sich auch nicht vorstellen können, und das ist ja im Grunde unvorstellbar. Stellen Sie sich vor, das Göttliche, das die ganze Welt, den ganzen Kosmos mit all den Sternen da draußen geschaffen hat, lebt im Menschen. Als kleiner Funke, aber letztlich die ganze Geistigkeit da drinnen. Wenn ich mir vorstelle, der Christus ist diese Kraft, die da dahinter steckt. Die wohnte in einem Menschen. Das ist die Anschauung des Christentums. Das kann sich weder der Jude vorstellen, noch der Moslem vorstellen. Und die Frage ist, können wir uns es wirklich vorstellen? Können wir das fassen, dass diese Schöpferkraft in den Großen lebt, in einem einzelnen Menschen wirksam werden kann. Und er uns vorangeht, um zu zeigen, in jedem Menschen ist so ein Funke zumindest davon da. Und die Zukunft der Welt besteht, dass das nicht mehr von außen es geschaffen wird, die Welt weitergebracht wird, weiter geschaffen wird, sondern von dem, was jetzt von jedem einzelnen Ich ausgeht, von jedem einzelnen Zentrum ausgeht. Und dass sich das Göttliche, auch dieses umfassende Göttliche in den Menschen begeben hat, sich seiner Allmacht begeben hat und in die Ohnmacht gegangen ist. Das ist nämlich bei Christus ganz deutlich. Er ist immer mehr in die Ohnmacht hineingegangen. Er war nicht der, der jetzt sagt, ja kommt, himmlische Herrscher, holt mich vom Kreuz oder er rettet mich. Was ja eigentlich sein göttliches Wesen aus seiner Allmacht können müsste, sozusagen, all das hat er nicht getan. Auf das hat er alles verzichtet, aber er hat die ganze göttliche Kraft im Zentrum dieses Ich konzentriert. Und so geht es uns ja in Wahrheit auch. Wir sind ja in gewisser Weise auch ohnmächtig. Weil wenn Sie in alte Zeiten zurückgehen, der Steiner schildert das so oft, also Zeiten noch bevor es äußere Kulturen in Wahrheit gab, also noch weit in die Steinzeit zurück, hatten die Menschen magische Fähigkeiten. Magische Fähigkeiten, wo sie die Natur beeinflussen konnten, geistig beeinflussen konnten. Nicht nur dadurch, dass sie Werkzeuge in die Hand genommen haben, sondern sie haben so mit der Natur zusammengelebt, dass das, was in ihnen an geistigem, an Seelenkraft lebte, dass das hinausgewirkt hat in die Natur, den Pflanzenwachstum verändert hat, die Tiere verändert hat in ihrer Gestalt. Wir haben natürlich nicht augenblicklich Hokuspokus über lange Zeiträume, aber dass der Mensch einen unmittelbaren Einfluss darauf hatte. Heute haben wir das praktisch nicht. Wir sind ohnmächtig geworden diesbezüglich. Wir sind sozusagen fast eingekerkert in unserem Körper, mit unserem Ich, und müssen aber jetzt langsam lernen, darüber wieder hinauszustrahlen, einmal geistig hinauszustrahlen. Also wir sind so ganz auf den Nullpunkt gekommen, weil jetzt haben wir diesen geistigen Punkt und stehen drauf, von allen guten Geistern verlassen zunächst einmal. Das ist das Zeitalter des Materialismus. Und stehen wir da mit unserem geistigen Funken und wissen gar nicht, dass wir haben. Weil der Materialist sagt, dann wird der Körper doch, das Gehirn schützt Gedanken aus. Also gerade in dem Moment, wo wir erwachen sollten dazu, stehen wir da und haben vergessen, dass der geistige Funke in uns ist. Also wir müssen uns aber jetzt selber erst dazu durchringen, das zu erkennen, bewusst zu werden. Dafür haben, tun wir ihn. Jeder Mensch hat diesen Funken in sich. Aber sich dieses Funkens bewusst zu werden und in Handhaben zu lernen, das ist die eigentliche Zukunftsaufgabe. Und die kann nur jeder Mensch individuell aus sich heraus aktiv erringen. Das kann ihm nicht von irgendwem gegeben werden. Gegeben konnte ihm der Funke werden, aber entfachen muss ihn jeder einzelne Mensch selber. Das wäre die geistige Botschaft des Christentums, dass wir das selbst entfachen müssen, aber dass dann im Grunde, wenn wir das tun, die ganze geistige Welt uns zugänglich ist, durch das Ich. Das ist das Wort, was Paulus zum Beispiel sagt, nicht ich, sondern der Christus in mir. Und mit dem Nicht-Ich meine, das ist nicht mein kleines Ich, mein kleines Ego, sondern da ist eigentlich potenziell die ganze Schöpferkraft des Kosmos dahinter, die der Christus repräsentiert. Der Christus war ja eigentlich der tätig die Schöpfung hervorgebracht hat. Der steckt dahinter. Als der Tätige, die Vatergottheit, ist eigentlich im Verborgenen dahinter. Das ist es, von dem die Kirche heute sehr gerne spricht. Von dem jenseitigen Gott, der jenseits jeder Erkenntnis ist, weil es der unbegreifliche Gott, wo eine tiefe Kluft zwischen Mensch und Gott ist. Also die Kirche betont das sehr stark, weil sie immer Angst hat, dass sich der Mensch dann zu hochmütig fühlt. Es hat schon begonnen im 9. Jahrhundert, am Konzil von Konstantinopel, als man endgültig einmal gesagt hat, naja, der Mensch ist ein leibliches Wesen, ein seelisches Wesen, aber ein geistiges, nein, das ist zu fern, weil geistig ist er göttlich, das ist er nicht, aber die Seele hat einige geistige Eigenschaften. Also ein bisschen was ist da, aber ja, nicht zu viel. Und, naja, es ist immer so, es ist auch immer was Berechtigtes da, weil natürlich sofort der Mensch, wenn er das spürt, kommt sofort die luziferische Hochmut, also gut, ich bin göttlich. Ich meine, dass die römischen Cäsaren waren, die das in sich gefühlt haben, fällt ja auch nicht zufällig in die Zeit des beginnenden Christentums, da kommen gerade diese großen Cäsaren, die sich selber wie Götter fühlen, das fängt auf Englisch schon an, dieser Ich-Impuls, der da kommt, aber wo doch das Ego eigentlich viel größer noch ist. Ego und Ich sind zwei ganz verschiedene Dinge. Das Ego ist das, was immer sagt eigentlich immer ich will alles für mich, ich bestimme, wie die Welt geht. Das wirkliche Ich ist etwas, was schöpferisch ist, das eben diese Schöpferkraft im Kleinen zumindest verwirklicht und das an die Welt verschenkt. Das ist nicht etwas, was sagt, ich will etwas für mich, sondern ich gebe der Welt etwas. Und das Einzigartige ist, dass heute jeder einzelne Mensch etwas Einzigartiges geben kann, im Prinzip. Wenn er wirklich aus diesem geistigen Kern heraus tätig wird. Etwas, was kein anderer Mensch tun kann. Und das heißt, die Zukunft der Menschheit hängt ganz stark davon ab, welchen Beitrag jedes einzelne Individuum liefert. Das ist auch so eine Botschaft des wahren Christentums. Es kommt auf jeden einzelnen Menschen an und wie reich entfaltet die Zukunft der Menschheit, der Erde sein wird, hängt davon ab, wie viele Menschen etwas beitragen dazu und wie viel es versäumen, etwas beizutragen. Es ist eben jetzt nicht mehr so, Allah wird es machen und wird die Welt retten. Und auch nicht Jehova wird die Welt retten, sozusagen in die Zukunft führen. Sie haben die Grundlage geliefert, die Grundlage, die wir brauchen. Und dafür müssen wir dankbar sein. Und es ist gut, dass uns diese beiden anderen Religionen das immer wieder bewusst machen, welches Geschenk wir mitbekommen haben aus der Vergangenheit. Weil wir könnten mit unseren Funken gar nichts machen, wenn wir nicht den festen Boden sozusagen unter den Füßen hätten, die Grundlage hätten, aus der Vergangenheit heraus. Die Grundlage, das ist aber immer auch das, was letztlich, naja, materiell wird, Boden wird, auf dem wir stehen können. Das heißt, aus dem das Geistige aber gewichen ist. Gerade darum können wir stehen, wenn der Boden geistig wäre, dann müsste man nicht schauen, wie wir da schweben könnten. Es ist einfach froh, dass er fest materiell ist und liegt. Und bitte, welche Entwicklung musste vor sich gehen, dass da Holz entstehen konnte, dass Pflanzen entstehen konnten, dass wir jetzt einen Holzboden haben können, auf dem wir stehen können. Da musste eine ganze göttliche Welt von außen her wirken und diese Natur schaffen. Und das ist ein gewaltiger, langer Prozess, der halt dann geschildert wird in den Schöpfungsmythen, zum Beispiel also in der Bibel am Anfang. Also das Sechstagewerk zum Beispiel. Und dann gibt es gleich noch einmal eine zweite Schöpfung, interessanterweise, im zweiten Kapitel. Das
geht auf Etappen die ganze Geschichte. Das alles ist die Grundlage, das ist alles das, was aus der Vergangenheit kommt und das wir brauchen. Aber eben auch das Bewusstsein finden, weiterzugehen aus dem Einzelnen. Wenn Sie schauen, halt in unserer Kultur, die Menschen sagen sehr wohl, ja, wir wollen frei sein und wir wollen tun können, was wir wollen, aber das heißt, in der Regel heißt es, wir wollen unser Ego ausleben. Und das ist heute fast der ärgste Feind des Ich. Obwohl wir das Ego brauchen, wir könnten nicht leben ohne dem. Dann wären wir nur ein geistiges Wesen. Also wir brauchen zum Beispiel unsere Nahrung für uns selbst, sonst können wir nicht leben auf Erden. Das ist im Grunde ist das schon Egoismus, aber berechtigter, durchaus. Also wir brauchen beide Kräfte, aber heute ist das Schwergewicht halt ganz stark auf den Egoismus. Und das ist etwas, was uns viele andere Religionen vorwerfen im Grunde, den ganzen Westen vorwerfen. Dass ihr vertretet sowas wie Christentum oder was, aber in Wahrheit seid die großen Egoisten, die alles an sich raffen, alles für sich wollen, die Welt ausbeuten im Grunde und geistig steckt eigentlich gar nichts dahinter. Und sie haben vollkommen recht damit. Im Großen und Ganzen zumindest. Also sie haben leider viel zu Recht. Und eben auch diese Auseinandersetzung mit dem Islam, die gerade so aktuell irgendwo heutzutage ist oder so aktuell empfunden wird, mit Recht so empfunden wird, ist natürlich für uns auch eine ganz große Mahnung, einmal unserer geistigen Wurzeln zu besinnen und einmal endlich was damit anzufangen und über den Punkt des Materialismus hinauszukommen. Und das kann aber nur mehr jeder einzelne individuelle Mensch. Das kann keine Kirche mehr machen an sich. Was eine Kirche machen kann, ist den Menschen helfen dabei, sie unterstützen dabei, aber sie kann es nicht für den einzelnen Menschen tun. In den alten Zeiten war es noch viel mehr so, als die Menschen unbewusster waren, dass halt der ganze kirchliche Gemeinschaft den Menschen halt so irgendwie mitgenommen hat und mitgetragen hat. Heute muss sie ihn unterstützen, als einzelnes Individuum den Schritt zu wagen, ins Geistige zu gehen. Das heißt, schöpferisch tätig zu werden, vor allem im Moralischen. Das ist heute das Wichtigste. Moralisch, aus moralischer Intuition zu handeln. Das heißt, moralisch kreativ zu werden. Nicht zu fragen, in welchen Regelbüchern steht, was ich tun soll, sondern spontan zu wissen, wie kann ich für den anderen Menschen in der und der Situation etwas tun. Ganz individuell, ein anderer Mensch wird vielleicht anders herangehen, weil er andere Fähigkeiten hat, andere Möglichkeiten hat. Ein Arzt wird was anderes tun in einer Notfallsituation als jemand, der auf dem Gebiet nicht gebildet ist. Und beide werden vielleicht das Bestmögliche tun können in der Situation. Also es hängt sehr viel damit zusammen, welche Fähigkeiten man selber entwickelt hat. Nach dem richtet sich, was man tun kann. Das heißt, es gibt kein Regelhandbuch mehr. Irgendwann wird es kommen in der Zukunft, hoffe ich. Wir brauchen schon noch das Regelhandbuch, wahrscheinlich lange Zeit als Begleitung irgendwo, weil wir müssen langsam uns bewusst werden, dass wir selber drauf kommen müssen. Das heißt, wir dürfen nicht an Dogmen geben irgendwo. Die Kirchen sind halt immer mehr in die Dogmen hineinverfallen und haben dadurch immense Problematik sich auch aufgeladen. Wenn Sie nur schauen im Christentum, es ist schon mal die riesige Problematik, also erlöst werden kann im Grunde nur, wer getauft wurde. Das ist die Voraussetzung. Damit ist schon mal die ganze vorchristliche Menschheit, die hat ein Pech gehabt. Ja, die zur Unzeit geboren. Es gibt dann so Hintertüren und Ausnahmeregelungen, weil jetzt die Propheten des Alten Testaments und so, das Alte Testament hat man aufgenommen, für die gibt es eine Sonderregelung irgendwo. Das ist so schön, ich weiß nicht, ob Sie Dantes göttliche Komödie kennen, da wird die Hölle geschildert, das Fegefeuer und dann das Paradies und da schmoren halt alle möglichen in der Hölle, aber es schmoren auch die auf jeden Fall, die alle vorchristlich waren. Die sind zwar im ersten Höllenkreis, da ist noch halbwegs gemütlich, sie leiden dort nicht, aber sie können halt nicht ins geistige Licht hinaufsteigen. Das ist die Problematik. Und der Dante, der da durchgeht und sich das halt alles anschaut, ist immer ganz erschüttert darüber, weil da so viele
Menschen drinnen sind, die er verehrt aus der Vergangenheit und was sagt er nicht, die können auch nicht durch Gnade oder sonst wie. Nein, können nicht. Also gerade Ausnahmeregelung für die Propheten und Abraham und so weiter, die durften, aber der Rest nicht. Nur das ist wirklich theologisch festgeschrieben letztlich. Und wie umgeht man die Problematik? Wenn sie sagen, ja, geht uns halt nichts mehr an, ist Vergangenheit, aber es geht uns eigentlich schon etwas an, weil es ist eben die Frage, ist nur die äußere Kulthandlung, spielt die eine Rolle oder überhaupt welche Änderung ist da passiert? Christentum kennt, wie die anderen zwei Religionen, den Gedanken der Wiedergeburt. Sie kennt ihn zwar, aber sie klammert ihn im Wesentlichen aus. Das gilt relativ für das Judentum, gilt für den Islam ziemlich stark auch und im Christentum auch. Aber es ist interessanterweise, in allen drei Religionen gilt es nicht als heretisch, das heißt nicht als völliger Irrglaube. Man sagt nur, von dem reden wir wieder nichts. Das ist sozusagen problematisch, man kann es sich nicht vorstellen. Der letzte Papst, also vor dem jetzigen von Benedikt, hat das so mir geschrieben. Ja, also es gibt den Gedanken der Wiedergeburt und man kann ihn theologisch nicht verneinen, aber er fängt damit nichts an. Punkt. Das ist so relativ die Standardmeinung. Man sieht da natürlich auch immer die Problematik, die damit verbunden ist. Ja, wie ist denn das jetzt? Wiedergeburt und Schicksal? Dann wird sich der Mensch vielleicht selber erlösen durch die verschiedenen Dinge. Dann fällt die göttliche Gnade weg. Also man kommt sofort in Schwierigkeiten hinein. Da hat man immer Angst, der Mensch könnte zu viel göttlichen Anteil in sich entwickeln. Das ist das Problem. Und weil wir gesagt haben, Materialismus ist unsere heutige Religion. Es ist, man muss sich fragen, wo kommt der her, der Materialismus? Jetzt gab es also zur Zeitenwende so starke Religionen, also das Judentum, das schon früher entstanden ist, dann das Christentum, der Islam, der im 6. 7. Jahrhundert entstanden ist. Da waren doch starke Impulse, aber eigentlich waren alle drei Wegbereiter des Materialismus in Wahrheit. Dann schauen wir uns das einmal an. Also im Islam ist es ganz deutlich. Oder im Arabismus, es hat ja zuerst einmal bei den arabischen Völkern begonnen, da ist ganz auffällig, ich habe das schon erwähnt, dass die erstens einmal schon die ganz strengen logischen Denker waren und sie waren im Grunde die ersten richtigen Naturwissenschaftler, schon sehr in unserem heutigen Sinn, dem schon sehr nahe kommend, nämlich durch äußere sinnliche Beobachtung und logisches Denken die Gesetzmäßigkeiten erschließen, die in der äußeren Welt sind. Dahinter steht einmal das Bild, Gott ist jenseits der Welt. Er hat sie geschaffen, aber er lebt nicht in ihr. Das heißt, die Welt ist zwar sein Werk und als solches zu verehren und als solches als göttlich anzusehen, aber er ist nicht in ihr tätig. Das heißt, das kann ich problemlos mit meinem Verstand betrachten. Da störe ich Gottes Reise nicht, sondern ich lese nur die Spuren, die er hinterlassen hat in der Natur. Folglich tue ich Gottes Werk, indem ich sie lese, aber eigentlich kann ich Gott direkt nicht begegnen drinnen. Sondern Gott kann ich nur begegnen in einem ganz jenseitigen, in einem bildlosen Bereich sogar. Das heißt also ja nicht Hellsichtigkeit, sondern bildlos, völlig bildlos. Das zieht sich mit Unterschieden auch durch die ganzen abrahamitischen Religionen durch, also beim Judentum relativ stark, im Islam relativ stark, dass Abbildungen sind verböhnt. Es gibt zwar im Koran kein Bilderverbot, es wird nichts direkt erwähnt, aber so in der Folge, nach Aussprüchen, die Mohammed daneben noch getan hat, ist man immer mehr dazu gekommen, also man darf eigentlich keine Abbildungen, zumindest nicht von Menschen und von Tieren, von Pflanzen noch bedingt irgendwo, aber am besten sind so erstarrte mineralische Formen. Sie kennen das aus der islamischen Architektur, wenn Sie sich das ansehen, das sind eigentlich alles so wie erstarrte Pflanzenformen. Das darf man machen als Ornamentartiges letztlich. Aber das kommt, und das ist ganz typisch, das ist die Art des Denkens, die entstanden ist. Es ist aus etwas Lebendigem gekommen, aber dann erstarrt. Und gerade im Islam, wie auch teilweise im Judentum, aber im Islam besonders stark, es ist ein Denken, das eben inspiriert. Ist sein Finst. Also wir sagten vorhin, die Araber, die Moslems haben gefunden, Allah denkt in mir. Er bringt die Gedanken hervor, ich halte sie fest und schreibe sie nieder. Aber nicht ich als individueller Mensch denke, sondern Gott denkt in mir. Aber ich halte diese Formen fest. Und das ist das, was äußerlich dann sich in den Allerbesten zeigt irgendwo. Das ist als etwas noch lebendig, beweglichen, aber das ist gerade das, was ich als Mensch nicht selber steuere, sondern was ich empfange von Gott. Und sie hatten dadurch aber eine unheimliche Begabung, die Dinge festzuhalten, weil sie nämlich aus der Inspiration hatten. Heute, wenn so ein normaler Mensch heute logisch denkt, dann grübelt er halt über das Problem, leitet logisch ab und ja, wie kennt das, probiert den Weg aus, probiert den Weg aus, rechnet zehnmal hin und her, bis er dann endlich ein vernünftiges Ergebnis hat. Gerade diese arabischen Denker der damaligen Zeit, und ähnlich ist es heute noch bei den jüdischen Denkern, bei den Naturwissenschaftlern vor allem, da merkt man, der hat zuerst einfach eine Inspiration. Und dann hat er die totale Begabung, die festzuhalten, die anschütten. Und logische Schritte. Aber er fängt nicht an, dass er durchprobiert jetzt alle logischen Möglichkeiten, die es gibt, sondern wie aus einem sicheren Instinkt heraus findet er die richtige Fährte. Da denkt etwas in ihm noch, was er nur mehr festhalten braucht. Und aus dem heraus haben gerade die Araber eben unsere heutige Naturwissenschaft vorbereitet. Der Impuls kam ganz stark von dort. Medizin. Sie hatten eine Medizin, die bereits ganz mit dem Äußeren gerechnet hat. Also mit dem physischen Menschen, den haben sie untersucht. Weg von der alten Heilkunde, die noch irgendwie ein hellsichtiges Erleben des Krankheitsprozesses hatte, weg von dem, die äußere Untersuchung. Vor Leichenöffnungen hat man sich noch gescheut, das ist im Islam also nicht erlaubt, aber zumindest, was man so äußerlich konstatieren kann, das hat man benutzt und heimlich hat man auch schon Leichen geöffnet damals. Also man muss auch sehen, die Wissenschaftler, die damals entstanden sind und die Ärzte und so weiter, kamen aus dem Islam, aber sind teilweise auch wieder im Kampf damit gelegen. Und es ist mal so ein Grenzfall, ob es nicht wieder zu weit geht, zu einseitig sozusagen. Das war das Problem. Und der Islam ist so ein Impuls, dieses tote, verstandesmäßige Denken. Wir werden aus dem anthroposophischen Zusammenhang sagen, das hat etwas mit Ahriman zu tun, mit den Kräften Ahrimans, die ja, traditionell, wenn man es jetzt geografisch betrachtet, die sich schon mit Anthroposophie beschäftigt haben, wissen, dass der Impuls also etwas zu tun hat mit der urpersischen Zeit, dann kommt das schon sehr stark einmal heraus, obwohl Ahriman natürlich schon früher gewirkt hat, aber dann kommt es heraus, so vom Tiefland, vom Turan kommen also diese arimanischen Kräfte ganz stark heran und von dort wirken sie aber bis in das Arabertum hinein, ganz stark. Und der Islam hat sich eigentlich die Aufgabe gesetzt, einerseits mit diesen Kräften zu arbeiten, zu schauen, dass sie aber nicht zu stark und zu einseitig werden, aber sie zugleich zu benutzen, um dieses sinnlich-luziferisch-verführerische, das eben auch im Orient lebt, als zweite Kraft, in den Griff zu bekommen und das auszutarieren. Also sozusagen ein gemildertes Arimanisches als Kampfkraft gegen ein zu überbordendes Luziferisches, das im Gleichgewicht zu halten irgendwo. Und vor der Problematik stehen wir eigentlich immer, dass wir diese beiden Kräfte ins Gleichgewicht halten müssen. Es ist halt die Frage, ob man die christliche Mitte dabei findet oder ob es jetzt ein Austreiben des Teufels mit dem Belzebuben ist. Das ist die Problematik, die entstehen kann. Wenn nicht die Mitte ist, die Mitte heißt nämlich das christliche Finden, heißt zugleich das menschliche Ich finden, das jetzt das Zwingen an der Waage ist und das seine Kraft einsetzt. Wenn ich nur absagt sozusagen Luzifer gegen Ariman auswege und das am Menschen vorbeigeht, wo der Mensch also nicht beteiligt ist, mit seinem individuellen Ich diese Waage zu halten, dann wird es problematisch. Weil dann schneide ich dem Menschen eigentlich seinen Zukunftsweg ab. Weil der Mensch muss eigentlich lernen, selber dieses Gleichgewicht zu halten. Zwischen zwei Kräften, die im Grunde übermächtig sind. Aber wie es bei einer Waage eben ist, das kleine Zünglein, das muss gar keine großen Kräfte bewältigen. Das muss nur austarieren. Das ist die Fähigkeit, die wir uns erwerben müssen. Und im Grunde haben alle drei Religionen bis heute das noch viel zu wenig betont. Noch viel zu wenig zugelassen. Auch das Christentum, dessen eigentliche Aufgabe es wäre, ich meine jetzt das Kirchenchristentum. Also, vielleicht kommt jetzt in unserer Zeit etwas in Bewegung. Und während der Islam und das Judentum eben ganz stark noch die alten Kräfte repräsentieren, es wird von außen von Gott gemacht. Er hält von außen dieses Gleichgewicht. Und wir sind in der Zeit, wo wir den Übergang zwischen beiden finden müssen. Wir werden sicher nicht von einem Tag auf den anderen den Weg finden. Wir halten das jetzt ganz alleine aus unserem Ich, ohne Hilfe von außen. Wir brauchen sie. Noch lange wahrscheinlich. Weil unser Ich noch sehr, sehr schwach ist. Nämlich zu fühlen, wo das richtige Gleichgewicht ist. Es ist nicht so leicht, indem ich da einfach was Luziferisches draufpacke und da was Arimanisches draufpacke, ist noch nicht automatisch das Gleichgewicht da. Es kann auch sehr wohl sein, dass das beides herunterzieht. Also das muss was sehr Ausgewogenes sein, diese beiden Kräfte im Gleichgewicht zu halten. Das müssen wir erst lernen. Das wird also sicher noch Jahrhunderte dauern, bis wir das wirklich gelernt haben.
Ich habe eine Frage.
Ja, bitte.
Wenn ich das darf jetzt.
Ja, gerne, selbstverständlich.
Das ist, ich glaube, wir leben in einer absolut neuen Zeit mit einer ganz anderen Art von Ernsthaftigkeit, ich würde sagen, eine Polarität zwischen Palmsonntag und zwischen dem Begriff, also das jetzt ganz insidermäßig, Geist selbst. Also das heißt, wenn man das Vaterunser ernst nehmen würde, also meditieren würde, sagen wir mal, also hoher Anspruch jetzt von mir, dann heißt es ja, geheiligt werde dein Name, also sozusagen in diesem, was mit der Trinität zu tun hat. Also das heißt, wir müssen in der Sprache sozusagen wirklich den Alltag ganz, ganz wegnehmen, um einfach vom Palmsonntag, Palmsonntagsstimmung wegzukommen. Und da denke ich, ich habe das Glück gehabt, dass ich etwas von Kühlewind gelesen habe, über den Glauben, wie er nach der Auferstehung diese sieben Begegnungen mit dem Auferstandenen, wie er schildert von dem, wo einmal die Frauen kommen und dann, sie müssen erst beim Namen genannt werden, damit sie wach werden, also Religio sozusagen verbunden werden. Das ist die eine Seite von, also sozusagen vom Sehen her. Und das andere ist der Thomas zum Schluss, wo das andere so entgegenkommt, dass er das begreifen kann, der das sozusagen, also die andere Polarität.
Ja, ja, ja.
Und das wäre etwas, was sozusagen neu errungen werden müsste, dass man die Dinge ganz, ganz ernst nimmt. Also das ist bitter. Ich sage jetzt mal, ich habe mit Herrn Schönborn und mit ganz, ganz vielen Moslems überall gesprochen. Die werden nicht konkret, also zum Beispiel auch große Bücher über den Islam, ich habe jemanden gesucht, der eine Sure, ein Verhältnis sozusagen zu diesem Text entwickelt hat, wo er sagen kann, wo er individuell einen Zugang bekommen kann. Und da wischen die das einfach weg.
Ja, das ist,
und das ist einfach so verbreitet, dass man über etwas spricht, was man gar nicht kennt.
Ja, ja. Na, das ist das, was ich erwähnt habe. Also, das ist in der christlichen Theologie so, das ist im Islam letztlich genauso, dass es im Grunde spitzfindige Lehrsätze immer mehr werden und der eigentliche Inhalt, um den es geht, der geht immer mehr verloren. Und
vielleicht noch ein Nachsatz.
Ja.
Beim Molekularbiologen, die sind ganz ehrlich und die können an den Punkten, wie sie gerechnet haben, innerhalb dieser Rechnung können sie alles erklären und die sind da sicher und sie wissen natürlich, dass sie Materialisten sind.
Ja, ja, ja.
Aber in diesem, ich will jetzt nicht sagen Ismus, aber in dieser Anschauung, da brauchen sie nicht einen ideologischen Überbau, sondern sie wollen arbeiten für die Menschen, damit gute Substanzen gegen Krebs oder so
sind,
weil sie da eine Goldader gefunden
haben.
In ihren Vorstellungen über die Dinge, das ist natürlich eine Vorstellung über die Wirklichkeit und nicht die Wirklichkeit selber,
aber
das wissen sie auch.
Ja. Sicher, ich meine, das ist die Grenze, an die man kommt. Also, genauso wie heute für die Religionen eigentlich der Begriff des Geistigen oder des Göttlichen in Wahrheit in seiner wirklichen Substanz nicht fassbar ist, sondern nur das Begriffsgerüst herum. So ist es bei den Naturwissenschaften aber so, dass der Materiebegriff als solcher eigentlich letztlich dann auch ins Ungreifbare fällt. Obwohl man unheimlich gut damit arbeiten kann, aber was Materie ist, man weiß immer, Materie ist, wenn es paradox ist, ist nicht materiell. Also mit materiell meint man irgendwas, was räumlich gegenständlich fassbar wäre, in irgendeiner Form und sei es noch so winzig klein. Das heißt aber, dass es nicht ist. Also Materie ist nicht Materie. Aber was es ist, ist schwierig. Man weiß nicht einmal sicher, ist es immer da oder nicht, oder es entsteht, vergeht, verschwindet. Es ist nur da, wenn man hinschaut, oder es ist mir witzig, was da alles sind.
Sie sind so bescheiden, dass Sie am meisten nicht wissen.
Ja, richtig.
Sie also, den Kapitalismus herbeiführen aus alten Religionen?
Ja, natürlich, hängt auch damit zusammen. Die Sache also in allen Religionen, in allen Dreien, ist erstens einmal ist die Steuer drinnen, also eine gewisse Steuer, die man abgeben muss, da spielt das Geld eine Rolle. Also im Islam ist es die Almosensteuer, in der Kirche war es der Zehnte zum Beispiel. Damit fängt schon, das hat ja eigentlich eine gute Idee. Also die Almosensteuer heißt, also damit werden die Menschen unterstützt. Natürlich wird Verschiedenes unterstützt. Also es wird auch natürlich der Heilige Krieg unterstützt. Und der spielt im Ursprung des Islam eine ganz große Rolle, ohne den hätten sie auch nicht diese große Ausdehnung geschafft innerhalb eines Jahrhunderts. Also das, was heute so das Schlagwort Dschihad ist. Dschihad heißt nicht Krieg in Wahrheit, oder zumindest es heißt große Anstrengung im Dienste des Glaubens, sagen wir mal so. Kann man verschieden auffassen. Wörtlich schaut es so auf den ersten Blick aber überhaupt ganz schlimm aus. Es gibt also so einige Verse im Koran, die sehr eindeutig sind, also besonders in der 9. Sure, so in den ersten Versen, irgendwo wird es ganz deutlich, also überall dort, wer die Götzendiener findet, wenn die heiligen Monate vorbei sind, dann fasst sie, tötet sie, unterwerft sie, lauert ihnen auf aus jedem Hinterhalt, wo er sie findet. Boom. Und das war damals wirklich äußerlich militärisch gemeint, ganz, ganz klar. Also das ist eine ziemlich kräftige Äußerung. Dann steht aber gleich der nächste Satz. Wenn sie aber zu euch kommen und um Schutz bieten, dann beschützt sie, denn Allah ist allbarmherzig. Aber sie müssen auch die Almosensteuer zahlen, also Steuern müssen sie auch zahlen. Aber dann dürfen sie sich frei entfalten, Allah wird ihnen Zeit geben, zum rechten Glauben zu finden. Ist gleich der nächste Satz. Also das heißt nur für die,
die sich nicht arrangieren wollen mit dem Islam, für die gilt das und für die galt das in der damaligen Zeit ganz stark. Später in der Entwicklung des Islam ist immer mehr herausgekommen, vor allem von denen, die wirklich geistig Strebende waren, die also nicht nur die äußeren, sag ich mal, Glaubensjuristen waren, sondern die geistig Strebende waren, gibt es in allen diesen Religionen, dass es eben Menschen gibt, die Mystiker sind, die sich in ein geistiges Erleben doch vertiefen, obwohl es gar nicht so gern gesehen wird. Die sagen aber alle, der eigentliche heilige Krieg ist der Kampf mit dem eigenen Ego. Und das geht es eigentlich. Das ist der große Dschihad. Der große heilige Krieg ist der Kampf mit den eigenen niederen Kräften. Das ist der wichtige. Und den geht es. In der Art müssen wir wahrscheinlich den Kampf alle mit uns führen, weil es gibt einen Ausspruch Steiners über unser Zeitalter, über unser Bewusstseinszeitalter, wo er sagt, kein Mensch, der auf der Höhe unserer Zeit steht, hat nicht die schrecklichsten Kräfte in sich, durch die er zu allen, zu den größten Scheußlichkeiten fähig wäre. Jeder. Ohne Ausnahme. Egal, was für ein braver Bürger er sonst ist oder was, es kann Situationen geben, wo das herauskommt. Ich meine, wir sind zum Glück die meisten davon bewahrt, dass diese Kräfte, die in uns stecken, ausbrechen. Aber das heißt nicht, dass das auf Ewigkeit so bleibt. Sie bleiben vielleicht so lange bewahrt, bis wir fähig sind, damit umzugehen. Aber da müssen wir Glück haben und da müssen wir etwas tun. Also, weil ich vorhin schon von Dantes göttlicher Komödie gesprochen habe, da wird die Hölle gezeigt. Man fragt sich, wo ist jetzt diese Hölle? Ja, wenn man es aus anthroposophischer Sicht jetzt nimmt, wo ist diese Hölle? Jetzt stirbt man, nach dem Tod geht man aufs Fegefeuer oder Kamaloka, wo man also so die irdischen Vergehen zumindest zum Teil ablegen kann, dann geht man durch die geistige Welt und wird wiedergeboren. Und dann findet man alles das wieder, was nicht in Kamaloka getan werden kann. Das ist nämlich das, was mit der Hölle zu tun hat. Das sind die Kräfte, die an der Erde bleiben und uns eigentlich immer wieder herunterziehen. Das sind die Kräfte, die wir teilweise durch unser Karma, durch unser Schicksal aufarbeiten müssen, wo aber auch immer mehr die Gefahr ist, wenn wir sie nicht aufarbeiten, dann zieht es uns in den Abgrund hinunter. Das sind die Kräfte, die ausbrechen und die werden immer mehr ausbrechen in der nächsten Zukunft, weil sie jetzt immer mehr nur mehr durch das eigene Ich gebändigt werden und nicht mehr wie in der Vergangenheit die göttliche Welt, wenn sie so wollen, hat die Hand drauf und schaut, dass nicht so viel passiert. Und wenn man sich die Schilderungen anschaut, die der Dante in seiner göttlichen Komödie hat, dann muss man wissen, das ist das, was hier in uns drinnen ist. Hier als Menschen, wo wir hier jetzt auf der Erde stehen, da ist die Hölle. Und wir verschlafen es nur. Und wir sind aufgefordert, einmal ein bisschen aufzuwachen und mit dem umzugehen. Und dazu werden wir sehr starke geistige Kräfte brauchen. Und wenn jetzt durch die Religionen oder gerade durch die Auseinandersetzung der Religionen miteinander einmal ein Bewusstsein auftaucht für ein geistiges, dann wäre schon sehr viel gewonnen. Das bei den Menschen am Ende der großen Fall, ich muss mich mit dem auseinandersetzen. Ich kann nicht nur in der Religion des Materialismus leben. Weil die hilft mir nicht dabei, mit diesen Dingen fertig zu werden.
Es ist natürlich so, dass ich da heute sagen könnte, es wäre zeitgemäßer, das anzugehen, diese Höllenfahrt anzugehen.
Ja.
Als in einem luziferischen
Paradies. Ja, absolut. 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 Also das. Ich meine, es wird ja bei Steiner an allen Ecken und Enden angedeutet, all den Mysteriendramen, aber immer mit der notwendigen Zurückhaltung auch für seine Zeit. Wir müssen immer rechnen, Steiner hat vor 100 Jahren ungefähr gesprochen. Und wir sind jetzt 100 Jahre später und die Aufgabe, an diese dunklen Kräfte heranzukommen und diese Höllenkräfte sozusagen, sie zu bändigen, sie aufzuarbeiten, sich ihrer bewusst zu werden, dass wir sie in uns haben. Die wird immer wichtiger. Und besonders dann, wenn wir eben, was unsere Aufgabe heute ist, uns geistig weiterzuentwickeln, sei es durch Schulungsweg oder sei es eben moralisch im Leben sich geistig weiterzuentwickeln, was sowieso das Primäre sein muss, dann muss uns bewusst sein, dann steht die Auseinandersetzung mit diesen Kräften an. Wenn die nicht stattfindet und ich zum Beispiel einen geistigen Schulungsweg gehe und mich mit denen nicht auseinandersetze, dann erzeuge ich die Katastrophe der Zukunft. Weil durch jeden geistigen Schulungsweg werden geistige Kräfte gelockert, aber auch die finsteren Kräfte, die heute noch vielleicht unter der Decke sind. Der Deckel ist der, der aus der Vergangenheit noch kommt, das heißt die moralischen Regeln aus der Vergangenheit, die uns noch halten, die Kirche, die das tut man nicht und so weiter, was uns das niederdrückt, das wirkt aber immer weniger. Und wenn ich mich geistig entwickle, wirkt es im Grunde gar nicht mehr. Und dann kann es ja wohl also das völlig Falsche herausbrechen. Da bricht der Vulkan von unten aus und oben schwebt man ins Luziferische davon. Und glaubt, ins Geistige zu kommen. Und die Gefahr ist riesig.
Der Grundsatz eigentlich dieser Entwicklung ist, Mensch, erkenne dich selbst.
Ja.
Wenn man Erkenntnis übt, dann erkennt man das Böse
absolut.
Und das Wichtige.
Absolut. Absolut, das ist also die wichtigste Aufgabe. Ich denke, darum hat Rudolf Steiner so stark schon in seiner Philosophie der Freiheit gesprochen über die moralische Intuition, dass der Mensch aus seinem Ich heraus fähig werden muss, das Gute und das Schlechte, das Böse zu erkennen. Dass es keine fixen Regeln dazu gibt, sondern dass man es selber in der Situation erkennen muss. Dass man letztlich steht im Hintergrund erkennen muss, mit welchen geistigen Kräften man es da zu tun hat, mit denen man sich auseinandersetzt. Und spürt man eben, welche sind die luziferischen, welche sind die alemannischen Kräfte, was tun die mit mir, wie kann ich sie benutzen, wie kann ich sie letztlich erlösen. In dem bisherigen Drama ist das ganz großes Thema, weil am Ende des vierten Dramas, es endet damit, wie kann Ahriman erlöst werden. Also gerade der Finstere, der Tötende, der heute so stark in der Welt wirkt. Und man hat das alemannische Prinzip bis heute ganz, ganz stark in der Welt. Und namentlich seit der Jahrtausendwende merkt man es also ganz, ganz stark. Rudolf Steiner hat ja mal geschildert, wie 1998 das dritte Mal diese ominöse Zahl 666 sich wiederholt. Man denkt sich, naja, die Welt steht immer noch, ist eigentlich nichts passiert oder so. Nein, es ist viel passiert. Es ist viel passiert. Es hat also gerade die Alemannisierung der Welt einen gewaltigen Schub erhalten. Einen gewaltigen Schub, und nämlich den Schub, dass für eine große Zahl an Menschen das Geistige überhaupt ganz weg ist. Ein Bewusstsein dafür, dass sie sich nicht mehr vorstellen können, dass sie fest jetzt drin sind in den materialistischen Glauben und ein Funke von was anderem schon immer da ist. Es gibt aber auch die Gegenerscheinung, dass es dann Einzelne gibt, bei denen es gerade umgekehrt ist, wo es ins Geistige geht. Es ist also zugleich auch ein geistiger Aufbruch. Und derzeit stehen wir irgendwo drinnen. Aber dieser alemannische Schub ist also ganz, ganz stark heutzutage. Und das wird dazu beitragen, immer mehr dazu beitragen, dass gerade diese dunklen Kräfte herausbrechen. Die hängen nämlich insbesondere mit dem Alemannischen zusammen. Das Luziferische ist da nur fast die Oberfläche. Nicht ungefährlich deswegen, aber die gefährlicheren Kräfte sind die Alemannischen, die herauskommen, immer mehr herauskommen. Und wenn Sie oft so in der Zeitung jetzt lesen, wo es immer wieder passiert, wo es irgendwelche Massaker gibt oder was, wo irgendein Mensch plötzlich niederschießt, ein Dutzend anderer Leute, man weiß gar nicht warum, und man denkt sich, wie kann ein Mensch sowas tun, wie kann sowas passieren, wie kann ein Mensch das machen, dann sage ich immer, das eigentliche Wunder ist, dass es nicht öfter passiert. Das ist das Wunder heutzutage. Eigentlich ist es so dünn unter der Oberfläche da, dass es also viel, viel öfter passieren müsste. Und das wird in der Zukunft öfter passieren, wenn nicht eine entsprechende geistige Entwicklung stattfindet. Und daher ist die Beschäftigung mit den wirklichen geistigen Grundlagen, auch dessen, was in den Religionen drinnen lebt, ganz, ganz wichtig in unserer Zeit. Aber eben nicht vom Kopf her. Sondern wir müssen, wie soll ich sagen, auf einer ganz neuen Ebene wieder zum Glauben finden. Aber ein Glauben in anderer Art, der nämlich jetzt mit dem Wissen verbunden ist.
Weil es nützt uns nichts, wenn ich jetzt das ganze Werk Steiners studiere und auswendig kann und das alles runterrezitieren kann, wenn ich es nur im Kopf habe und nicht im Herzen habe. Das heißt, die innere feste Glaubensüberzeugung dazu habe, zu wissen, das ist Gewissheit. Es ist nicht nur Wissen, sondern Gewissheit, Gewisse in Wahrheit. Dann wird uns das nichts nützen. Wir sind ja heute immens kopfig, alle miteinander. Unsere ganze Gesellschaft ist so aufgebaut und wir sind gelähmt dadurch eigentlich im Geistigen. Es ist geradezu das Abimanisch wieder geistig. Ja, aber dem müssen wir uns halt erweilen irgendwo. Und auch da ist durchaus interessant, die Auseinandersetzung, die Beschäftigung mal sich anzuschauen, so theologische Schriften, weil eigentlich lebt da hauptsächlich der Herr Ahriman drin. Immer mehr. Also namentlich also alles, was so ab der Neuzeit entstanden ist. Thomas von Aquin ist wirklich noch der letzte Zipfel, wo etwas von einer alten Geistigkeit noch gefasst wird in Formen und festgehalten wird. Und danach ist es nur mehr logisches Weiterspinnen von Gedanken, die ihren Inhalt verloren haben. Oder den die Menschen, die sich damit beschäftigt haben, verloren haben. Im Großen und Ganzen. Und wir haben ja heute schon also die kuriosesten Sachen in der Theologie auch drin. Und die führen alle eigentlich dorthin, das Geistige auszulöschen. Darüber nicht zu sprechen, aber gewisse Regelungen aufgestellt. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Das ist Vergangenheit. Das ist Vergangenheit. Also man muss zu einem konkreten geistigen Erleben kommen. Und das erste konkrete geistige Erleben, wenn man sich geistig entwickelt, müsste eigentlich die Auseinandersetzung sein mit dem, was bei uns da drinnen steckt. Also, was Steiner andeutet im Erlebnis des Doppelgängers von mir aus, der Hüter der Schwelle, das ist jetzt einmal so ein Bild, aber dahinter steckt eine ganz reiche Welt an Dingen. Das ist nicht nur, da erscheint irgendeine komische Gestalt, die mich schreckt, sondern da stecken eigentlich alle Übel der Welt dahinter, die wir jeder auf seine Weise mit sich trägt. Der eine hat ein bisschen mehr von dem, der andere ein bisschen mehr von dem. Und ist ja auch kein Wunder, wenn wir den Gedanken der Wiederverkörperung ernst nehmen, dann wissen wir, dass wir durch x Inkarnationen gegangen sind, in denen wir alles Mögliche an negativen Dingen auch getan haben. Und die schlimmsten in der weiten Vergangenheit, die wir noch lange nicht karmisch aufgearbeitet haben, die warten erst in der Zukunft. Also wenn ich gehe in die atlantische Zeit und noch weiter zurück, da haben wir die ärgsten Dinge getan. Jeder von uns, jeder, der da sitzt. Also wir waren keine Engel. Wir
waren im Verein.
Ja, genau. Also wir haben einfach viel aufzuarbeiten, was aber notwendig war, damit wir freie Menschen werden konnten. Also der freie Mensch, weil offenbar ist auch die Frage in der Theologie aufgetaucht, ja, warum lässt Gott das Böse in der Welt zu? Das gibt es ja nicht. Also jetzt hat man in der Theologie eine Rechtfertigung Gottes gerade so versucht, wie ist das vereinbar? Was hat denn da für komische Welt geschaffen, was das Böse gibt? Ja, aber ohne den Bösen, ohne der Möglichkeit zum Bösen, könnte der Mensch niemals ein freies Wesen werden. Wenn wir von Natur aus immer brav und gut wären, dann ist es die Gottheit in uns, die brav und gut ist. Aber nicht wir, die es uns aus eigenem erarbeiten. Das ist sozusagen Freiheit, ist ohne der Möglichkeit zum Irrtum, zum Bösen nicht möglich. Und das muss real sein, diese Möglichkeit. Das heißt, ja, die Möglichkeit, aber nein, wir tun es eh nicht. Sondern wir gehen eigentlich, wir treten jedes Fettnäpfchen, das auch nur irgendwie möglich ist. Und wir sind in der Vergangenheit in jedes getreten und wir werden in der Zukunft noch in jedes treten, das dasteht. Das muss uns halt bewusst sein. Und auf der anderen Seite aber die Gewissheit, wir können uns aus diesem Sumpf herausarbeiten. Mit unserem Ich. Und wenn wir das Bewusstsein aber entwickeln, in unserem Ich ist eigentlich das Tor zur ganzen geistigen Welt, zum ganzen Göttlichen drinnen. Wie weit wir das Tor aufmachen, liegt an uns. Aber wir haben den Zugang eigentlich, es ist ohne Grenze.
Jetzt ist es halt eine kleine Spalte vielleicht offen, gerade vom Schlüsselloch haben wir so ein bisschen das Deckblatt weggetan, dass es ein bisschen hereinscheinen kann. Und vielleicht schaffen wir es dann einmal, die Klinke herunterzudrücken und das Tor aufzumachen. Im Taoismus bei den Chinesen wird das Ich genannt, das wundervolle Tor. Das ist ganz weise. Es ist die Schwelle in die geistige Welt, das Tor in die geistige Welt, das ist in uns. Das ist genauso drinnen. Christentum heißt, sich dessen bewusst werden, dass in uns dieses Tor geöffnet werden kann, die Pforte zur geistigen Welt. Und die Chinesen haben sich nur äußerlich in die Landschaft gestellt. Wenn sie oft diese Torbogen sehen, die in der Landschaft stehen, wo man sich denkt, warum steht das in der Landschaft, dann ist es eigentlich immer die Andeutung dieser Schwelle.
Diese Torbogen, die einfach irgendwo im Garten draußen stehen oder sonst wo. Und sie deuten immer an, dass der Mensch an dieser Schwelle steht. Also es gab dieses Bewusstsein natürlich schon in alten Zeiten. Und nur damals halt nur von wenigen Eingeweihten. Heute ist die Zeit, wo wir im Grunde alle langsam dazu kommen müssen, dieses Geistigen in uns gewahr zu werden. Das ist die eigentliche Aufgabe. Und man liest dann also auch die ganzen Schriften der Religion, wenn Sie die Bibel hernehmen, wenn Sie die Übersetzungen hernehmen, so die deutsche Übersetzung der Bibel, nur der Schöpfungsgeschichte, wir beschäftigen uns jetzt in unserer anthroposophischen Arbeit seit, ich glaube, also nicht fast 7 Jahren mit der Schöpfungsgeschichte, mit dem hebräischen Urtext. Und wenn man sich den Urtext anschaut und die Bilder, die dahinter stecken, dann sieht man, was alles in der deutschen Übersetzung fehlt. Da stecken ganze Bilder dahinter. Das erste Wort in der Schöpfungsgeschichte, Bereshit, ist im Grunde das ganze Schöpfungsgeschehen, eine Imagination des ganzen Schöpfungsgeschehens. Ich will das jetzt nicht im Detail, weil da sitzt man noch in 3 Wochen da, aber da ist ein imaginatives Bild einfach in dem Wort drinnen. Das schon mal einen ganz groben Überblick über das ganze Schöpfungsgeschehen gibt und das Erlebnis anregen kann. Das ist das, was im jüdischen Glauben, wenn Sie wirklich das immer wieder rezitieren und was, zwar nur halbbewusst, aber doch mitbekommen. Weil es in der Sprache drinnen liegt. Die Sprache lässt das Bild hochsteigen. Zwar nicht ganz bis ins Bewusstsein, aber es lässt so hochsteigen, dass wenn Sie jetzt den gedanklichen Begriff dazu nehmen, der trotzdem einen Inhalt, eine Grundlage hat in dem Erlebnis, das dahinter ist. Wenn wir heute die deutsche Übersetzung lesen, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, dann sagen wir, am Anfang hat er das gemacht, aber es steigt kein Bild auf, was da alles passiert ist, was sich da alles getan hat. Beim Hebräer steigt etwas davon auf und in dem einen Wort steckt schon eine ganze Fülle drinnen. Weil sonst würde man sich nämlich denken, aha, diese hebräische Schöpfungsgeschichte, die ist eigentlich armselig, wenn man sie vergleicht mit den Schöpfungsmythen vieler anderer Völker. Da gibt es solche Schilderungen, drin, was da alles passiert ist. Da steht ganz kurz, also was er gemacht hat, also Sonne, Erde, ja, Sonne, Mond und dann die Feste am Himmel und dann die Sterne und dann kommen die Pflanzen, die Erste und die Tiere und dann flugs ist der Mensch da und fertig. Eigentlich Stenogramm. Aber zwischen den Zeilen, in den Worten, in den Bildern, die hinter den Worten stecken, steckt eine unendliche Fülle in Worte. Weil eben der, der es verfasst hat, noch hellsichtig war und es erleben konnte noch. Und das sogar in die Sprache hineingetragen hat. Solche Dinge heute wieder zu entdecken, das müssten wir in der ganzen Bibel, das müssten wir auch im Neuen Testament entdecken, auch da steckt so viel dahinter. Und wir haben heute nur die strohenen, abstrakten Begriffe und mit denen kann man gar nichts anfangen. Wenn dieser Hintergrund fehlt, wenn ich das erleben habe und dann es auch in klare Begriffe fassen kann, aus dem Erleben heraus,
dann sind wir dort, wo auch die Anthroposophie hingeht. Geistiges Erleben, aber mit vollem Bewusstsein erfassen. Zum Beispiel Ahriman im klaren Denken dann zu erfassen. Aber ich muss ihn zuerst erleben können. Nicht spintisieren über Ahriman, sondern ihn erleben können, mich ihm stellen sozusagen. Und dann im klaren Denken ihm sein Porträt zeigen. Das erlöst ihn im Grunde. Und befreit uns dadurch von ihm, befreit uns in dem Sinne, dass er dann keine negative Macht für uns ist. Und er ist eigentlich auch befreit davon, uns die ganze Zeit auf den Nerv gehen zu müssen. In Wahrheit. Das ist der Punkt. Ja, haben Sie Fragen dazu? Ich möchte endlos jetzt noch erzählen zu dem ganzen Thema, aber haben Sie Fragen dazu? Wünsche, was wir noch besprechen könnten. Es ist ein riesiges Thema.
Ja, ein Aspekt, der von der Religion 2 dazu passt, aber
ja.
Jede Religion übt ja eigentlich was anderes, wenn sie ausgeübt wird.
Ja.
Es ist, wenn ein Moslem fünfmal da betet, macht er sich den ganzen Leib.
Richtig, ja.
Ein Christ meditiert vielleicht in Stille.
In Stille,
die
richtig.
Ich glaube überhaupt nicht. Also sowas, das macht auch was Unterschiedliches.
Es macht durchaus was Unterschiedliches. Natürlich, es ist auch nicht grundlos, dass die verschiedenen Religionen jetzt in verschiedenen Regionen unserer Erde verteilt sind, wo Menschen mit anderen Bedürfnissen sind. Und es müsste eigentlich jede dieser drei Religionen, wenn sie sich Weltreligion heißt, und so heißen sie sich ja eigentlich, sie sind auch weltweit vertreten, müssen sie sich auch in gewisser Weise individualisieren, je nachdem, in welcher Gegend sie sind, ja, je nachdem, welcher individuelle Mensch es sogar macht. Das heißt, auch jede Religion, das Christentum selber müsste ganz individuell werden. Der Islam müsste individuell werden. Tut sich natürlich schwer damit, weil er ja sagt, alles kommt von Allah. Aber auch da müsste man es entdecken. Geht sogar weiter bis in die fernöstlichen Religionen. Also Buddhismus zum Beispiel. Beim Buddhismus ist es ja ganz wesentlich, dass der Buddhismus sagt, das Ich ist die große Illusion. Die Befreiung besteht in der Illusion, das Ich aufzuheben. Nur, Sie müssen sagen, das ist ja dann völlig unvereinbar mit dem, was wir wollen. Wir wollen das ganze Gegenteil davon. Wir wollen gerade alles auf das Ich bauen. Nur, wenn man genauer schaut, sieht man, dass Sie eigentlich mit dem, was Sie Ich nennen, oder was in der Übersetzung halt dann besser gesagt Ich genannt wird, dass damit das Ego des Menschen gemeint ist und das gerade nicht das Ich. Weil er sagt, das Ego muss eigentlich in Nirvana aufgehen, in dem höchsten Geistigen, über das man aber im Grunde gar nichts sagen kann. Aber wo sind wir denn dann, wenn wir in Nirvana sind? Dann sind wir dort, wo das Ich herkommt. Weil das Ich kommt nicht aus irgendeiner ganz bestimmten Richtung, sondern es kommt aus dem höchsten Schöpferischen. Schöpfung aus dem Nichts, könnte man es nennen. Ja? Individuum bin ich erst dann, wenn ich nicht sage, ja, ich habe das da aus der Religion gehört oder dort gehört oder von mir aus bei Steiner gelesen, sondern wenn ich aus dem Nichts schöpfe, dann bin ich erst wirklich im höchsten Geistigen drinnen, aus dem Nichts zu schöpfen. Nicht zu sagen, wie hat man es bis jetzt gemacht, sondern ich aus meinem Erleben heraus schöpfe es aus dem Nichts heraus. Dann bin ich genau dort, wo der Buddhismus sagt, dass man hinkommen soll. Dann sind wir eigentlich bei der Quelle des Ich. Also auch da ist in Wahrheit kein Widerspruch. Und daher sind alle Religionen in Wahrheit miteinander vereinbar, wenn einmal diese Grenzen fallen, die nur durch den Intellekt, das heißt durch die theologische Auslegung bestimmt sind. Einerseits und natürlich durch das mehr unbewusste, emotionale Temperament, das jetzt jedes Volk, jeder Mensch mit sich bringt. Wie es in der Vergangenheit war, nicht war klar, der Islam ist nicht zufällig dort entstanden, wo er entstanden ist. Das hängt also mit der ganzen Landschaft, mit der Gegend zusammen, sogar mit der geistigen Ausstrahlung des Bodens zusammen, dass dort bestimmte Bedürfnisse, bestimmte Notwendigkeiten entstanden sind. Und beim Christentum war es am Anfang im Grunde genauso. Und Christentum hat aber den Weg dann in ganz andere Regionen gemacht, das ist auch interessant. Das Christentum ist am wenigsten dort geblieben, wo es entstanden ist, und ist dann nach Europa gegangen. Also ist nicht primär in Palästina verblieben, sondern ist eigentlich weggegangen von dort. hat sich gelöst von dem. Aber das müssen alle Religionen irgendwo lernen, dass sie von den Wurzeln, wo sie entstanden sind, sich wirklich zu einer gesamtmenschheitlichen Form entwickeln müssen, und die kann gar nicht nur sehr individuell sein. Also das ist sich durchaus variiert.
Je nachdem, wo jeder Mensch seinen Zugang irgendwo finden muss, aber das Ganze braucht Übergangszeiten, lange Übergangszeiten, und dabei müssten die Kirchen helfen. Mein Steiner sagt das immer so, irgendwo, ich weiß nicht, wo die Stelle ist. Also die Aufgabe der Kirchen wäre eigentlich für die Zukunft, sich selbst überflüssig zu machen. Damit müssten sie eigentlich arbeiten, den Menschen so lange zu begleiten, bis er fähig ist, den Weg alleine zu gehen, zum Geistigen zu finden, zum Göttlichen zu finden. Und die Aufgabe ist aber eine sehr wichtige, weil die meisten werden straucheln auf dem Weg, wenn sie nicht zunächst einmal eine Begleitung haben von Menschen, die vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung in dem haben, die sie stützen können. Und es ist überhaupt ja auch ein Weg, den wir als Menschengemeinschaft gehen müssen, also wo wir einander helfen müssen im Grunde. Auch das liegt im Christlichen drin, wenn ich jetzt so viel gesprochen vom Individuellen, heißt das nicht, dass jeder für sich irgendwo geht halt seinen Weg, sondern es ist eine Gemeinschaft von geistig freien Menschen. Gerade in der Gemeinschaft lebt es am stärksten auf. Und dort ist auch die große Herausforderung. Jetzt einer entwickelt was aus sich heraus, aber er muss es, wenn er es wirklich für die anderen tun will, darf er nicht nur auf sich schauen, sondern muss vor allem auf die Bedürfnisse der anderen schauen. Also ich will das geben, ich kann das gerade so gut. Und jetzt erinnert es jedem auf, aber es braucht er dann nicht. Das ist sinnlos. Er muss die Bedürfnisse der anderen Menschen erkennen und das abstimmen mit dem, was er geben kann. Und das in Einklang zu bringen, das ist eigentlich mit jedem Menschen eine neue Begegnung, eine neue Erfahrung. Auch zu erkennen, was für die Zukunft so wichtig wird, was uns an gemeinsamen Schicksal verbindet aus der Vergangenheit. Das heißt, sehr wichtig wird werden Erkenntnis von Reinkarnation und Karma auch im Christentum das zu entdecken. Und es ist nicht also so, dass das Christentum nicht vereinbar wäre mit dieser Lehre. Wie gesagt, nicht umsonst gilt es nicht als ihre Lehre im Christentum. Also das hat schon seinen Grund, sie wollten es eigentlich immer loswerden. Aber es ist einfach theologisch im Grunde nicht machbar, weil es gibt erstens zu viele Belege dafür, auch in der Bibel drinnen, genug Stellen, haben auch schon christliche Pfarrer das herausgefunden, haben schon etliche Stellen zitiert, wo es ziemlich deutlich auf das hingewiesen wird. Aber es irritiert halt die Kirche noch irgendwo, aber es wird hoffentlich eine Entwicklung in die Zukunft geben, wo das vereinbar ist. Und darum ist ja zum Beispiel in der Christengemeinschaft eine Form des christlichen Bekenntnisses entstanden mit Unterstützung von Steiner, wo diese Gedanken darin leben können, und das lässt sich wunderbar vereinbaren. Und so gibt es aber eine Entwicklungsmöglichkeit, genauso beim Islam drinnen, es gibt eine Entwicklungsmöglichkeit im Judentum drinnen, es gibt eine Entwicklungsmöglichkeit im Buddhismus drinnen. Also es gibt Menschen, die in diesen Richtungen aufgewachsen sind und die aus der Position heraus sehr wohl den Weg finden können. Und das heißt, wenn ich auf die Ringparabel zurückkommen darf, es kommt nicht darauf an, ob der Einzelne dann glaubt, dass es möglich ist, das heißt, dass er in sich die feste Überzeugung findet, sie nämlich deswegen findet, weil er aus sich heraus tätig wird in die Richtung, dann wird es funktionieren. Wenn er sagt, naja, ich tue mal nichts, ich warte mal, ob es passiert oder nicht, dann wird nichts passieren. Oder dann wird was Schlechtes passieren. Dann wird die Konfrontation entstehen.
Nur kurz, das mit dem Missionsauftrag, den
ja.
Der Christus ja selber gibt,
ja.
Gehen in alle Welt,
ja.
Taufe und so weiter. Da frage ich mich, ob das auch zu verbinden wäre in die Zukunft hinein mit dem, was Rudolf Steiner gesagt hat, von der Aufgabe des Westens,
ja.
Die Weltwirtschaft zu ordnen, des Ostens, also der Sinneswelt, den Maya-Charakter zu nehmen und Europa in der Mitte. Wird das die zukünftige Religiosität sein? Kann das einmal alles Religion werden im Sinne von Verwandlung?
Ja, im Grunde müsste alles Religion sein oder wie immer man es nennen will, auf jeden Fall das Geistige im Hintergrund zu erkennen und das überall zu erkennen. Das muss kommen. Und das kann aber eigentlich nur gehen, es funktionieren wir jetzt nur dann, wenn einzelne Menschen einmal vorausgehen als Beispiel. Ohne, nämlich die Missionierung besteht im Grunde nicht daran, jetzt erkläre ich das Christentum, wie das funktioniert und wie es nicht aufkommt, schreibt die ein. Und das geht es nicht. Es geht eigentlich vielmehr darum, dass ich es als Mensch im Grunde ohne viel Worte, ohne viel Predigt vorlebe und tue einmal. Das ist einmal das Allerwichtigste. Und in dem Sinn gibt es ja wahnsinnig viele Christen in Wahrheit, die nicht getauft sind und wo es nicht im Taufstein steht und das auch aus ihrem Tun heraus sind. Ich meine, wenn man nimmt, was Gandhi in Indien getan hat, das ist eigentlich tief christlich. Aber wenn er es eigentlich total verbunden hat mit dem Hinduismus oder was, ist aber ganz egal. Ja, an so vielen Stellen gibt es das. Also das muss man immer mehr auseinanderhalten. Kirche als Institution, die Institutionen sind alle im Grunde letztlich die Macht irgendwo korrumpiert. Und sie sind äußere Hüllen. Ich will es nicht jetzt von Haus aus abschaffen, geht auch nicht, wenn man es nicht auf mich hört. Aber man muss sich bewusst sein, dass das nicht die eigentliche Kraft dahinter ist. Das ist eigentlich eher der Widerstand, an dem wir uns reiben müssen, manchmal, wo man sagen muss, mit dem allein geht es nicht, da muss was passieren. Und Menschengemeinschaften zu finden, die einander dabei unterstützen, das sind die eigentlichen christlichen Gemeinschaften, das sind die Glaubensgemeinschaften, die gemeinsam die feste Überzeugung gewinnen, aus dem Geistigen heraus kann was passieren. Und das muss ich glauben, wenn ich nicht sage, die Welt ist so schrecklich heute, was soll jetzt passieren, doch der Islam und dort hin und da kommen die Flüchtlinge und da ist Krieg und oh, fürchterlich und dann im Eck vor Jammer sitze und denkst du, muss ich was tun? In der Art, wie ich etwas tun kann, es hat ja keinen Sinn, jetzt wenn alle irgendwo in den Sudan rennen und dort Helfer werden wollen, das wird wahrscheinlich das Chaos auslösen. Also jeder kann auf seinem Fleck etwas tun und sich einmal zu überlegen, was kann ich tun auf meinem Fleck, auf dem ich stehe, mit meinem Schicksalsweg. Das heißt Erkenntnis, welche Aufgabe habe ich mir denn eigentlich gestellt, um hier ins Leben zu kommen. Weil wir sind vorher ein bisschen gescheiter, als wir jetzt hier unten sind. Da haben wir uns was vorgenommen.
Es ist so, dass gerade diese Situation, in der man sich heute findet mit all diesen Flüchtlingen,
die
islamische Herkunft sind, dass man im Inneren den Menschen erkennt und sie dadurch
Es ist eine riesige Herausforderung für Europa, es ist eine riesige Belastung, jetzt ja wohl, aber eine riesige Chance für Europa, eine geistige Aufgabe zu finden, eine menschliche Aufgabe zu finden. Ich meine, das ist eine große Chance, weil Europa gerade leidet, bedingt durch die ganzen Ereignisse auch Mitte des 20. Jahrhunderts, leidet an einer wirklich großen Geistlosigkeit. Und das ist das Problem. Man hat zwar sehr große Gescheitheit, aber die ist auch ein Problem. Aber in Wirklichkeit steckt dahinter eine gewaltige Geistlosigkeit. Und Europa hat, so wie es jetzt ist, noch keine geistige Identität gefunden. Das ist auch das Problem, das wir in der EU irgendwo haben. Es ist eine Wirtschaftsgemeinschaft, aber sie hat keine wirkliche geistige Aufgabe bewusst erfasst. Und das wäre so wahnsinnig wichtig, eine geistige, sprich menschliche, moralische Aufgabe zu finden. Wo man sagt, wir Europäer können das und wir tun das. Also vielleicht ist es jetzt gerade eine Chance, etwas zu tun. Es werden öfter solche Dinge passieren, die uns vor solche Aufgaben stellen, wo sich Europa beweisen kann, wir können das.
Ich möchte noch eine kurze Antwort. Bitte. Ganz kurz war der Kapitalismus im Raum, der Kampf von der Sturmerei?
Ja,
genau.
Ja, 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 die
Kirchensteuer,
dann war ich wieder dabei. Naja, Geld oder das Kapitalwesen hat eigentlich immens viel mit dem Geistigen zu tun. Steiner sagt einmal, also Geld ist sozusagen das
der Geist, der in der Welt lebt, in der Wirtschaft lebt, wird aufmerksam, um praktisch tätig zu werden. Das Problem ist nur, welche Geistigkeit herrscht dahinter. Heute ist ganz stark die alemannische Geistigkeit dahinter, die also das Anhäufen des Kapitals als Selbstzweck sieht, die ewige Vergrößerung des Kapitals als Selbstzweck. Da geht es eigentlich gar nicht mehr darum, was wird damit bewirkt, sondern wie wird das Kapital als solches vermehrt, aber Kapital, das nicht tätig ist.
Okay, davor, was hat das mit Zehnten zu tun? Nichts, oder?
Nicht wirklich, nein. Okay. Nicht wirklich. Also solange es der Zehnte war, war es eh in Ordnung. Aber heute ist halt das Kapital, das eigentlich im Sinne des Geistes tätig sein sollte, ist heute ganz im Sinne des Alemannischen tätig. Und ganz selbstverständlich, das ist eine immens starke Macht, die sich heute kaum mehr entziehen kann. Also das ist halt der Punkt, weil die Politiker sind machtlos dagegen und sie sind völlig machtlos, dahinter steht die Wirtschaft, die den Druck macht, aber man braucht ja nicht glauben, dass die einzelnen Wirtschaftsleute wissen, wem sie eigentlich dienen, nämlich Ahriman in Wahrheit, der sie bereit macht. Aber das ist vorbereitet natürlich durch die ganze materialistische Wissenschaft, so wie sie läuft. Die Universitäten sind heute alemannische Ausbildungsinstitute. Das ist einfach so. Das heißt, nehmen Sie nur die ganzen Geisteswissenschaften, wenn jetzt gerade von den Naturwissenschaften, da wäre es ja noch verständlich, beschäftigt sich mit der materiellen Welt, aber die Geisteswissenschaften ist einmal das unausgesprochene oder sogar ausgesprochene Dogma, die Realität des Geistigen gibt es natürlich nicht. Selbstverständlich nicht. Geist ist Gedanken, die sich Menschen gemacht haben. Und über die kann man diskutieren sozusagen, aber ein wirkliches Geistiges? Selbstverständlich nicht. Also da wird man rausgeschmissen aus der Universität, wenn man das wirklich ernsthaft vertreten. Man kann natürlich studieren, wie alte Zeiten über das Geistige gedacht haben. Das kann man natürlich publizieren und so. Aber wenn man ernsthaft vertreten wollte, Geistiges existiert und sei nicht bloß Gehirnprodukt, dann ist man völlig unwissenschaftlich und wird nicht aufgenommen in irgendeiner Publikation, also in irgendeiner Fachzeitschrift oder was. Und das ist klar, das wird also natürlich geht dann weiter, werden an die Schulen so weitergegeben. Dahinter steckt, jetzt müssen alle Lehrer müssen akademisch ausgebildet werden, bis in den Kindergarten hinein. Es ist den Leuten nicht bewusst, warum es so ist, aber dadurch wird immer mehr diese alemannische Denkweise gefördert. Und man merkt eben, die Folgen jetzt, das ist das, auf das ich hingedeutet habe, seit der Jahrtausendwende etwa ist ein starker alemannischer Schub, seitdem ist es nämlich ganz besonders stark und immer systematischer passiert das. Immer systematischer passiert es und man merkt es an der jetzigen Generation sehr stark. Es gibt Einzelne, es gibt welche, die ganz stark ausfallen, die das Geistige in sich spüren und daher total rebellieren gegen das Ganze. Und es gibt eine andere, größere Gruppe, für die das Geistige, wenn man davon spricht, der spinnt. Das habe ich nicht ernst meinen, dass das eine Realität sein soll. Die das einfach nicht fassen können irgendwo und auch nicht fassen wollen. Und das ist aber sehr stark wird es gefördert, denn das Bildungssystem, wie wir es haben, das ist also heute auch in Europa das ganz, ganz große Problem, dass das Bildungssystem so ist, wie es ist. Das ist also Ahriman-Schule. Ich sage das ganz offen. Das ist Ahriman-Schule von wirklich mittlerweile vom Kindergarten bis hinauf. Und dann natürlich alles mit Computertechnik und sonst was vom Kleinkindalter an. Nichts gegen Computer, ich verwende es selber an, das ist ein tolles Instrument, aber man muss wissen, wo man es einsetzt und mit wem man es einsetzt. Und schauen Sie sich die Jungen an, mit den Händen, das ist schon angewachsen, nicht wahr, an den Händen. Mhm. Bei vielen, weil Gott sei Dank nicht bei allen. Sie sollen damit umgehen lernen, genauso natürlich, aber man sieht bei vielen, also, dass sie gefangen genommen werden davon. Und das ist das Problem. Und nicht nur die Jugendlichen, mittlerweile die Älteren auch schon, die Gefangene davon sind. Also da sieht man wirklich die alemannischen Klauen, die uns umgeschlagen werden. Und mit denen müssen wir den Kampf aufnehmen irgendwo. Ja.
Es ist zugleich auch ein Läuterungsprozess, wenn wir uns dessen bewusst werden. Nicht nur, wenn wir die Technik aus uns heraussetzen, setzen wir eigentlich auch alemannische Kräfte aus unserem Wesen heraus. Es wäre eigentlich auch ein Befreiungsprozess, dann passiert das auch heute. Nur dürfen wir jetzt nicht in den Fehler verfallen, uns von außen jetzt von den Gefangenen nehmen zu lassen, wieder. Sondern klar dann zu sagen, das ist alles Nichtmenschliche. Das Widermenschliche vielleicht sogar. Das wir auch gebrauchen müssen, aber das nicht das Menschliche ist. Ich weiß nicht, wenn die Computer immer mehr kennen, eine künstliche Intelligenz, was wir nicht alles kennen, dann muss uns immer mehr bewusst werden, das ist alles nichts Geistiges. Alles, was so ein Kastel kann, wird nie etwas Geistiges sein.
Aber ich als Mensch kann aus
dem Geistigen
das in mir
erhalten. Eben.
Kann verringert werden durch den Ariman und es hängt vom Menschen ab, ob er dann verfahrt den Ariman oder ob er gerade
so das
Geistige
dagegen so hinstellt. Wir müssen lernen, uns davon zu befreien. Ja, richtig. Ja, das sind so viele Angriffe, die heute passieren. Die ganze moderne Medizin zum Teil, also von den Pharmaka, und sie will gar nicht schimpfen dagegen. Aber da ist vieles, was also rein arimanische Kräfte sind und in uns das Geistige tötet in Wahrheit. Und teilweise wunderbar funktioniert, wieder nicht schimpfen dagegen und gegen die ganze Hierarchie, also weil es wunderbare Dinge tut. Aber es ist etwas, was den Menschen immer arimanischer macht auf der einen Seite.
Ja, wenn er sich nicht selber
wenn er sich nicht entwickelt. Genau.
Wenn er kann sich entwickeln und trotzdem.
So ist es. Genau das ist der Punkt. Daher müssen wir als Menschen lernen, bewusst werden. Daher müssen wir lernen, zum Beispiel, wenn wir die moderne Medizin mit Recht nutzen wollen, dann muss ich aber wissen, ich muss eigentlich auch eine geistige Arbeit dazu tun. Nicht so, lieber Herr Doktor, komm, reparier mich, ich will dann wieder gesund sein und ich will aber nichts tun dazu. Ich bin nicht verantwortlich dafür. Das sind die großen.
Ich glaube, indem ich mich von Ariman befreien möchte,
ja.
Hat mich eigentlich schon wieder Lucifer ganz stark geschockt.
Das ist nicht. Das ist
und ja, natürlich.
Das ist das Problem. Also, wir haben die beiden Widersacher gerichtet. Also, Wiedersehen. Dass wir mit beiden uns auseinandersetzen müssen. Natürlich, also es ist halt der Ariman, der Führende irgendwo, wo der Lucifer ist. Gleich hinten auch, also jedes technische Gerät, wenn Sie sich das Handy anschauen, arimanisches Produkt, ob man da Oberfläche glänzt, der Lucifer. Schaut es fasziniert, da ist der Lucifer da hinten, aber der Ariman auch die Technik, also es ist ein jeder Fernseher, der ist wunderbarer Pakt zwischen beiden. Wir haben beide was davon. Also das, und es ist oft ganz schwer zu unterscheiden, welche ist das jetzt der wo wirkt. Also es sind beide eigentlich immer, der eine zieht da und der auf der anderen Seite und wir werden zerrissen dann in der Mitte, wenn wir nicht unsere Mitte finden.
Und ich selber bin nicht zu Hause.
Ja, genau. Genau.
Also ohne Beide könnten wir nicht werden das, was wir werden sollen.
Ein Lucifer, ein Ariman, auf die brauchen wir gar nicht jetzt den schwarzen Peter schieben. Wir brauchen sie, um bewusst zu werden daran, gerade an dieser Auseinandersetzung. Und eigentlich haben wir die Aufgabe, sie zu erlösen. Das heißt, zu befreien von der Aufgabe, uns zu gesagen.
Und uns zu entwickeln.
Uns dadurch zu entwickeln, genau. Das heißt, die Frage, die sich alle Religionen gestellt haben, nämlich nach Gut und Böse, zeigt erstens einmal, es gibt zwei Arten des Bösen oder zwei Arten der Widersacherkräfte und es liegt am Menschen, damit umzugehen und das Gleichgewicht zu halten. Dort sollen uns eigentlich alle hinführen und unterstützen auf dem Weg. Und das ist das Gemeinsame, das ist, was auf seine Art letztlich der Islam auch sucht. Und man muss denken, es gibt den Menschen auf den verschiedensten geistigen Entwicklungsstufen auch und jeder braucht was anderes. Und es muss immer individueller werden, dann wird es funktionieren.
Und in Wahrheit sieht man das, man sitzt im Christentum, man sitzt im Islam, man sitzt im Judentum, wo es so viele verschiedene Strömungen gibt. Das ist ja nicht eines, sondern es sind so viele, gerade im Islam gibt es 100.000, fast möchte ich sagen, islamische Richtungen und Gruppierungen, die teilweise auch dann total miteinander verfeindet sind. Und wenn man halt glaubt, das sind so besonders die Feinde Europas, vielleicht muss man jetzt sehen, wie die untereinander umgehen miteinander. Sei es jetzt Sunniten und Schiiten, aber das ist auch nur die Oberfläche. Also da gibt es so viele Gegnerschaften ineinander und erbitterte geistige Kämpfe auch, also wie man das jetzt auslegen muss und wie man das in die Praxis überführen muss. Also das ist, man kann nicht sagen, der Islam, das Christentum, das Judentum, sondern es gibt immens viele Richtungen und da muss man individuell dann finden. Es ist aber in allen irgendwo die Substanz des einen Ringes vom Anfang drinnen. Irgendwo. Und die würde in allen ausreichen, wenn wir daran glauben. Das heißt, wenn wir das Geistige in den Regen machen können.
Ja, so können wir daran glauben.
Ja.
Und das war jetzt die Frage. Heute spricht man sogar vom Placebo-Effekt. Ich will mich gar nicht lustig machen, aber das ist vielleicht eine andere Glaubenskraft. Daran, auch wenn das Mittel dann vertrauen zu können, so ist, dann ist es vielleicht besser als das Schlechte.
Ja,
andere Mittel.
Natürlich.
Aber du kommst nicht letztlich auf diesen Glauben.
Auf den
das Phänomen selber, das ist das.
Auf den kommt es an. Das heißt, dass ich einfach ein tieferes Erlebnis, ein Herzerlebnis, wenn man so will, hat gegenüber dieser geistigen Wahrheit. Und dieses Erlebnis gibt mir die Sicherheit, ich bin an der Wirklichkeit dran. Und das ist eben Glauben, hat überhaupt nichts zu tun mit, ich glaube etwas, was ich nicht wissen kann. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Heute müsste eigentlich Glaube und Wissen Hand in Hand gehen. Ich brauche dieses Erlebnis hier, genauso wie ich heute als Mensch des Bewusstseins Seelenzeitalters das Wissen, das heißt das Verständige, von oben haben muss. Beides zusammen. Aber nur es oben im Kopf zu haben, ohne hier das Erlebnis zu haben, das tiefere Erlebnis, ist das ganze Wissen nichts wert. Das genauso wenn es ein Glaube ist auf der anderen Seite, der nur ganz gefühlsmäßig bleibt, dann schafft er es nicht wirklich frei zu werden. Weil dann kann er nicht frei damit umgehen. Dann bin ich eigentlich ein Getriebener. Nur also heute geht es darum, das zusammenzunehmen. Das Herz zu durchlichten sozusagen und die Weisheit zu durchwärmen vom Herzen. Beides zusammen. In den Mysterien kommt es eh so deutlich vor, dass wir das zusammenbringen. Und heute ist halt meistens das, was fehlt. Die Menschen haben heute zwar sehr viel Emotionales, aber emotional ist halt noch nicht die Mitte. Das Emotionale, das kommt da immer von unten her und geht durch mit uns. Da ist es ein Erlebnis, wo das Ich ganz dabei ist. Und dann muss halt das von oben auch dazu kommen. Das würde ich mir wünschen, dass das in der Zukunft mehr passiert. Und daran arbeiten wir. Dankeschön.